Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Willkommen bei Let's Talk About Spandex.
Spandex.
Den Comic-Adaptions-Podcast, eure monatliche, aber bald wieder zweimonatliche Dosis an Nerdalin. Und die Adlibs, die Hintergrundgeräusche, hat der Christian gerade geliefert. Dankeschön dafür.
Ja, bitte, bitte. Hallo.
Er hat sich auch dafür bereit erklärt, relativ kurzfristig mit mir über einen Film abzuranten, zu dem er, glaube ich, gar nicht so sehr Gefühle hat, ich aber ganz viele steile Thesen. Oder liege ich da falsch und du bist heimlich der größte Ghost Rider-Fan auf diesem Planeten?
Liegst du da falsch? Also ich habe, glaube ich, Ghost Rider 1 und 2 noch nie in Gänze geguckt.
Krass, krass. Also, das ist jetzt der zweite Ghost Rider. Den ersten haben wir schon mal besprochen bei Let's Talk About Spandex. Man braucht aber den ersten gar nicht geguckt zu haben, um den zweiten wertzuschätzen oder zu zerfetzen, das sage ich dir gleich. Aber vielleicht bevor wir ganz tief in die Materie des Ghost Riders, kreiert von Roy Thomas 1972, einsteigen, erstmal so ein kurzer, lockerer Schlagabtausch in der lustigen Welt des Popkinos, der Popkultur, der Pulp Fiction, der Comicliteratur oder ähnliches. Wir haben letztens einen Trailer sehen dürfen, wir alle, die ganze Welt.
Mortal Kombat.
Mortal ist inzwischen der erfolgreichste Red Band Trailer aller Zeiten. Red Band bedeutet ja denn im Amerikanischen, dass da eine Altersfreigabe von ab A, Rated A ist. Dann muss es ein Red Band Trailer sein, oder? Die Grünen sind PG-13 und drunter. Und sobald es Rated A ist, also Erwachsenen-Content, ist es ein Red Band Trailer. Ist also der erfolgreichste Red Band Trailer ever. Bis, keine ever. Ahnung. Bis die nächste düstere Verfilmung eines Videospiels kommt oder ähnliches.
Und ja, sie haben endlich Finish Moves drin.
Finisher, ne? Ja, lass mal direkt einsteigen. Wie war denn dein Gefühl? Wir haben ja auch uns, glaube ich, in den sehr hörenswerten Podcast zu Mortal Kombat auch ein bisschen drüber ausgelassen, was Mortal Kombat gut tut und wie viel Ernsthaftigkeit Mortal Kombat gut tut oder nicht.
Genau, wir haben über den Paul W. Anderson Mortal Kombat gesprochen, der bei Filme zum Dessert war das, oder?
Genau. Ihr solltet eh auf die Seite Filme zum Dessert gehen und immer durchs Archiv gehen. Da sind und unsere beiden Podcasts zu Hause. Es war auf jeden Fall eine der fruchtbarsten, Jesus Christ, was bist du für ein Moderator? fruchtbarsten Unterhaltung von uns beiden, weil jeder irgendwie eine Beziehung zum Mortal Kombat hat.
Ja, und der Trailer ist okay. Also ist es geil, dass es endlich Finish Moves gibt, weil das hat man beim alten Mortal Kombat einfach sträflich vermisst so.
Ja.
Weil das so ein bisschen auch die Reihe einfach ausmacht.
Auf jeden Fall.
Und letztlich, es um tödliche Zweikämpfe geht, wie auch schon der Titel sagt. Also,
ja.
Und zu kindisch dürfen die nicht werden. Ich fand, der erste hat es gerade noch so hinbekommen, eben kein Street Fighter zu werden, sondern eben auch Kämpfe zu zeigen, aber dann noch haarscharf so an der Grenze zur reinen Erwachsenenunterhaltung. Und der zweite scheint da, ja, man weiß es nicht. Letztlich richtet der sich, glaube ich, schon an Kinder. Das ist so ein bisschen auch mein Problem noch mit dem Trailer. Fand ich in einigen Momenten, schien mir das dann auch sehr stumpf, gerade wenn die dann nochmal ihre Namen sagen, damit man als Zuschauer jetzt auch weiß, okay,
das ist ja für Nerd-Leute, die so vor dem Trailer sich so die Hände vom Mund halten und sagen, ach, mein Lieblingscharakter ist auch mit dabei. Also das ist natürlich irgendwie kindischer Pathos, gebe ich dir recht.
Ja.
Aber bei sowas habe ich echt keine Schwierigkeiten, auch wenn im Kong vs. Godzilla-Trailer gesagt wird, Kong bows to no one. Das sind halt Sachen, wo sich so Nerds kurz vor Freude so ein Freudtropfen in die Hose machen. Ich dachte, der Trailer wird nicht so schön, weil gerade so, ich glaube, die erste Hälfte des Trailers geht ja um irgendeinen so neuen, verlorenen Charakter, der irgendwie so ein Mahnmal oder sowas irgendwie hat. Und dann dachte ich, es interessiert mich überhaupt nicht, einen neuen Charakter irgendwie reinzuziehen. Warum? Mhm. Aber dann geht er schon gut ab. Aber sorry, ich habe deine Kritik unterbrochen. Hast du kein bisschen Freude gespürt? Dein Nerdbone wurde da nicht getickelt?
Nee, aber es passiert bei Trailern gerade sehr, sehr selten. Also ich freue mich auf den Film, aber bei Trailern bin ich so vorsichtig, weil mich haben schon Filme nachher so enttäuscht, wenn ich
die
Trailer
vorher super fand. Was war denn die größte Trailer-Verarsche? Kannst du dich an eine große, oder nicht die allergrößte, aber kannst du dich an eine große verhohene Piepelung via Trailer erinnern?
Da muss ich jetzt nachdenken.
Bei mir war es vielleicht Interstellar, wo ich dachte, das wird ein spannender Film. Wow, mein wöchentlicher Nolan-Bash, das mache ich letztes Jahr ziemlich oft, ne? Dass ich irgendwie sage, ja, Nolan, bis heute, also ist immer noch ein riesen Filmemacher. Ich weiß gar nicht, wo ich mich so Nolan-End verliebt habe, ab welchem Status.
Ja, aber Nolan ist ein Blender, aber ich meine auch, bei Inception ist es eigentlich auch so, da sind ja ein paar Szenen auch im Film gefühlt nur dafür produziert, damit man sie später im Trailer verwenden kann.
Ja, ja.
Und dann haben die aber auch so storytechnisch gar keinen Benefit nachher, außer dass sie geil aussehen. Und also verstehe ich, dass du Nolan nennst. aber mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber das gab es auf jeden Fall ein paar Mal.
Können wir einfügen, können wir einsetzen. Dann kannst du mir per WhatsApp zuschicken. Wir fügen es hier ein. Tun wir wahrscheinlich, weil wir faule Säue sind.
Nein, da ist es bei Trailern häufig so, dass das natürlich die in den Trailer schneiden, wenn sie halt einen shitty Film haben, natürlich versuchen, so die besten Pieces aus dem Film zu nehmen. Mhm. Und es gab immer wieder wirklich Filme, wo du den Trailer guckst und denkst, das könnte lustig sein und nachher den Eindruck hast, okay, die haben jetzt die Essenz des Humors genommen und den Trailer gepackt und der Rest ist halt blöd so. Oder jetzt fällt mir also wirklich auch ein sehr unbekanntes Beispiel nur ein, das war Lux, über den wir ja auch sprachen, dieser
deutscher Superheldenfilm.
Ja, Pseudo-Reality-Superheldenfilm, wo sie alle Real-Life-Superhelden-Momente aus dem Film extrahiert haben, um daraus einen Trailer zu machen. Und in dem Film geht es überhaupt gar nicht darum.
Ist kein Superheldenfilm.
Die haben halt eigentlich nur das genommen, um den Film dann zu vermarkten. Davon gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele.
Was ist denn deine Meinung zu diesem neuen abgewandelten Musik-Cue, den sie da verwendet haben in dem Mortal Kombat, wir möchten jetzt von dem Mortal Kombat Trailer. Also die haben ja dieses dieses harte Technoide haben sie ja, glaube ich, in der Orchesterversion verwandelt und ein bisschen verlangsamt. Hast du trotzdem noch dieselben Herzschlaggefühle?
Ja.
Fühl doch mal was, Christian.
Ich hätte jetzt nochmal frisch gucken müssen. Das ist jetzt auch schon wieder gefühlt 2 Wochen her. Ich fand das alles okay. Ich bin gespannt auf den Film. Aber dass ich da jetzt emotionale Ausbrüche hätte, kann ich jetzt auch nicht sagen.
Okay,
aber
ich versuch's noch. Ich versuche eine Flanke, ich noch. Es gibt den Moment, den alle Nerds auf der ganzen Welt, und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich sowas gucke, kriege ich einfach so eine leichte Gänsehaut, einfach nur, weil ich weiß, dass gerade die ganze Nerd-Fan-Welt auf dem ganzen Planeten einmal jetzt vor Freude aufjuchzt oder zumindest irgendwas fühlt. Das ist so ein empathisch-telepathischer Moment, wo ich und meine Nerd-Gefolgschaft, wir alle fühlen starke Gefühle. Und das ist der Moment, als Sub-Zero gegen Scorpion kämpft. Das passiert ziemlich am Ende des Trailers und ich kann dir garantieren, dass da Leute ganz, ganz viel freudjuchzend vor dem Laptop saß.
Da habe ich so ein bisschen mich über das Outfit von Scorpion gewundert.
Wegen der Kapuze oder was?
Ja, der sah irgendwie so anders aus. Also ich glaube, in dem anderen Film sahen die beiden sich sehr, sehr ähnlich, also vom Style. Und jetzt hat er mehr so eine offene Kapuze, irgendwie sah deutlich anders aus.
Das ist quasi der neue Konsolen-Scorpion, der irgendwann, die waren ja früher einfach echt eine umgefärbte Kopie von einem und demselben Halloween-Kostüm, also auch Reptile, und dann gab es noch so einen roten Ninja. Das waren alles genau dasselbe Kostüm, nur anders eingefärbt. Mhm. Und dann haben die alle uniquere Looks bekommen. Und zu Scorpion kam irgendwann diese Kapuze dazu und dieser leicht andere Ninja-Krieger-Anstrich. Während Sub-Zero ein bisschen bulkier ist und irgendwie gepanzerter, ne? Der hat irgendwie ganz viel. Also für ihren Kampfstil macht das wahrscheinlich irgendwie total viel Sinn. Ja. Oder dass man mehr Actionfiguren verkaufen kann oder ähnliches.
Nö, klar, ich meine, das ist auch immer das Problem, ne? Wenn du auf dem Super Nintendo, glaube ich, habe ich das erste Mal gespielt, da war ja auch die Auflösung noch so reduziert, aber je hochwertiger das wird, desto ausgefeilter müssen natürlich dann auch irgendwann die Designs sein. Da reicht es nicht mehr, einfach nur noch den Color Picker zu nehmen und das rot-blau zu machen oder grün. Verstehe ich total, dass man da sich irgendwas ausdenken musste.
War ja auch in dem Anderson-Film echt so, dass auch Sub-Zero und Scorpion fast gleich aussahen, glaube ich, ne?
Ja.
Ich glaube, da haben sie das ziemlich genau aus dem Videospiel übernommen, von wegen, das ist der gelbe und das ist der blaue Ninja. Aber die haben sind noch nie aufeinander getroffen halt. Und das ist natürlich jetzt das
Ah, stimmt, da auch nicht, ne?
Nee, da waren die auf einer Seite, obwohl sie eigentlich im Videospiel Todfeinde sind.
Okay.
Was eigentlich schade ist, war nach Konsequenz des Films, und du sagst ja selber, da gibt es Finisher, muss eine von beiden Personen nach dieser Szene, wenn der Film konsequent ist, wir wenn nicht, aus dem Spiel genommen sein. Weil gewinnt ja nur einer. Bei der unendlichen Frage Scorpion vs. Sub-Zero.
Aber wer ist jetzt der Gute und wer der Böse?
Ich glaube, sind beide so halb böse.
Okay.
Ich glaube, Scorpion war auch kein Heiliger, aber ich glaube, oh Gott. Schreibt es in die Kommis, wenn ich mich irre. Aber ich glaube, Sub-Zero's Clan hat viele Leute von Scorpions Clan auf dem Gewissen. Unter anderem, glaube ich, auch Scorpion. Und Scorpion hatte so diese Feuerkraft, die irgendwie aus der Unterwelt wieder hochkam, um Rache zu üben an Sub-Zero's Clan. Die gelben Actionfiguren gegen die blauen Actionfiguren.
Ja.
Und die gelbe Figur hat ein Power-Up gekriegt. Aber ist deswegen jetzt auch böse, weil, ne, Deal mit Teufel. Apropos Deal mit Teufel. Ghost Rider.
Ghost Rider. Spirit of Vengeance war das, ne?
Genau. Spirit of Vengeance. Hier die DVD sagt, seine Paraderolle als coolster und härtester Kopfgeldjäger. Ist das Nicolas Cages Paraderolle? Was ist Nicolas Cages Paraderolle und wie ist deine Beziehung zu dem Nicolas Coppola?
The Bees.
The Bees.
Beware of the Bees. Ja, ich mag Nicolas Cage total gerne. Also.
Magst du das, was jetzt aus Nicolas Cage geworden ist, gerne?
Ist der Neffe von Coppola, ne?
Genau.
Ja, Francis Ford, genau. Ich habe mal irgendwann nachgeschaut für irgendeinen Podcast, da hat er hat ja die ersten Rollen nur wegen seines Onkels, also in Rumble, Fish und so bekommen.
Ja.
Und hat dann ja doch eine ziemlich verrückte Karriere hingelegt, so von, jetzt muss ich gerade überlegen, was war denn am Anfang in seiner Karriere? Ich kann mich so an Vampire's Kiss erinnern und so ein Kram.
Ja, er hat auch irgendwie so Kritikerlieblinge gemacht und Leute haben gesagt, er spielt anders, aber erfrischend.
Ja.
Dann seine Phase des Mega-Action-Blockbuster, genau. Superhelden.
Con Air, The Rock.
Genau, da wurde mir sogar vor Con Air erzählt, noch ein Freund meines Vaters hat damals gesagt, weil ich war ja ein riesen Arnie-Fan als Jugendlicher und habe immer von meinen Cousins diese Arnie-Stallone-Kassetten bekommen. Und der hat gemeint, es gibt so einen neuen, das ist der neue Action-Held. Weil der ist auch so gebaut wie ein normaler Mann, der ist halt nicht so ein Tank. Und da hat er Nicolas Cage halt mitgemeint. Hat gemeint, wenn du irgendwann mal den Film Con Air bekommst, irgendwie als VHS und so, guck ihn dir an, so werden in Zukunft die Actionhelden gemacht. So Larrys, die dann gegen John Malkovich kämpfen.
Ja, ich mag ihn immer gerne. Also ich mag auch seine Art des Spielens. Ich finde es immer sehr lustig, wenn man diese Zusammenschnitte auf YouTube sieht. Und es wirkt halt immer zu viel, aber ich finde, im Rahmen der Filme ist es mir häufig nicht zu viel. Ich finde es eigentlich richtig, weil er echt diese Balance dann kriegt zwischen relativ ernstem Schauspiel und dann halt diesen emotionalen Ausbrüchen, die, wenn du sie rausreißt aus dem Kontext, teilweise wirklich übertrieben absurd wirken. Aber in den Filmen stört mich das eigentlich nie. Also ich finde es immer richtig so.
Dieser Film ist irgendwie der Scheidepunkt, finde ich, zu Nicolas Cages letzter Karrierephase, wenn sie nicht seine letzte Karrierephase ist, vielleicht hat er ja noch irgendwie noch ein Comeback drinne. So die Massenfabrik-Filme, Nicolas Cage-Phase. Weil jetzt spielt er ja gefühlt in jedem B, C, Direct-to-Video, Direct-to-Demand Release mit. Was zum Teil wohl auch mit seinen immensen Schulden zu tun hat.
Ja, hat er nicht so viele Inseln oder irgend so ein Quatsch?
Schlösser
überall.
Ich glaube, der hat Schlösser.
Ja.
Und dann war so, wie, man muss die versteuern. Was ist denn eine Schlosssteuer?
Ich weiß, wir sprachen in irgendeinem anderen Podcast über ihn, weil wir haben hier, glaube ich, schon mehrfach Nicolas Cage-Filme besprochen. Zuletzt Knowing irgendwann mal mit Nick, glaube ich. Und was haben wir noch gemacht? Weiß ich nicht. Aber ich mag den. Also ich mag den auch in den cheesigeren Sachen. Knowing war auch nicht schlecht. Also,
ja.
Ich mag Nicolas Cage.
Aber du kommst ja jetzt auf jeden Fall nicht mehr, oder kommst du auch hinterher, was der alles macht und dann ploppt irgendwo wieder, ähnlich wie Bruce Willis, so ein totaler Müllfilm, ploppt auf.
Nee, alles gucke ich mir nicht an. Also ich gucke mir schon die Sachen an, die mich interessieren. Also es gibt so einige Schauspieler, die ich tendenziell cool finde, aber alles, nee. Dazu macht er auch dann einfach zu viel. Ich glaube, Color Out of Space war auch mit ihm, ne? Ja,
das ist ja das Ding, es macht auch natürlich ein paar tolle Sachen, so ein paar diese weirden Genre-Sachen. Und der ist jetzt gerade auch wieder in aller Munde wegen Willy's Wonderland, was so ein bisschen so eine
So ich habe mit Janis in naher Zukunft vor, Mandy zu besprechen. Ja. Der steht auch noch auf der To-Watch-Liste.
Ey, Freunde von mir schwören auf Mandy. So, und es ist ja schön, dass er sich jetzt diese leicht Horror-abgespaceden Stoffe aussucht. Willy's Wonderland ist halt eine Horror-Action-Komödie, die so ein bisschen auf dieses Five Nights at Freddy's-Phänomen anspielt. Also mechatronische Wesen werden lebendig. So von so Themenrestaurants in den USA, die in den USA ja ganz groß sind. Und die haben dann so Maskottchen, die dich so am Eingang schon begrüßen und irgendwie so elektronische Bands und so. Ist ja egal. Die werden halt lebendig und Nicolas Cage gegen Roboterhühner.
Klingt super. Ist dabei.
Ne, das wird wohl noch abgefahrener, weil Nicolas Cage auch Producer ist und der mit den Filmemachern zusammen wohl die Figur entwickelt hat und die Figur spricht nicht im ganzen Film.
Ja, okay.
Er ist der stumme Horrorfilm-Protagonist. Aber das ist auch so eine Nicolas Cage-Idee wahrscheinlich so. Und dann sage ich einfach nichts.
Ja.
So, und auch bei diesem Film, bei Ghost Rider Spirits of Vengeance, da habe ich gestern mir noch Behind-the-Scenes-Material reingezogen. Er spielt ja eine hauptsächlich digital gemachte Figur. Ne? Der Spoiler, der Ghost Rider wurde, da haben sie nicht wirklich Nicolas Cages Kopf angezündet. Und normalerweise kriegst du dann einfach nur so grüne Punkte ins Gesicht, damit der Digital Artist ungefähr weiß, wo die Referenzpunkte sind.
Mhm.
Und Nicolas Cage hat wohl darauf bestanden, dass der immer, das sah aus wie zu Halloween, dass er immer so einen Schädel, so einen weißen Schädel aufgemalt bekommt, damit er wirklich den Ghost Rider spüren kann. Und solche war wohl auch super merkwürdig am Set die ganze Zeit. Und dafür muss man ihn schon lieben.
Okay.
Geht früher in die Maske, damit er einen Schädel aufgemalt bekommt, weil er ist ja so ein Schädel.
Du fragtest mich ja, ob ich die mal, also ob ich dazu stehe. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, in den ersten reingeguckt. Ich bin nicht lange dran geblieben, weil ich ihn irgendwie langweilig finde, weil ich auch mit der Figur nicht wirklich connected habe und mit dem ganzen Plot. Ich habe mir euren Podcast angehört, wo ihr über den ersten Teil spracht, habe mich eher in meiner Erinnerung bestätigt gefühlt, warum ich da einfach nicht lang dran geblieben bin. Bin gespannt. Ich habe damals auch gehört, der zweite sollte um einiges unterhaltsamer sein und besser, aber irgendwie habe ich es dann nicht ins Kino geschafft und dann war auch wieder vergessen.
Ja, pass auf, unterhaltsamer würde ich sagen, ja. Besser würde ich ganz stark einklammern. Der Film ist, und da können wir uns jetzt, nachdem wir es gesichtet haben, unterhalten, der ist auf so viele Arten merkwürdig. Also eine Fortsetzung von einem nicht allzu erfolgreichen Film hat zwar Geld gemacht, aber nicht das Geld, was man immer einnehmen will. Viel zu spät, also der Hype ist auch vorbei. Also nicht von wegen direkt eine Fortsetzung nachgeschoben, sondern irgendwie 5 Jahre gewartet. Dann das Budget merklich eingestampft, zum Drehen nach Rumänien gegangen. Also all diese, das schreit eigentlich Direct-to-DVD-Fortsetzung. So eine Billo-Fortsetzung in Osteuropa irgendwo drehen. Dann aber doch noch Geld investieren, indem man irgendwie Idris Elba, klar, das ist nicht der Idris Elba von heute, aber trotzdem war das damals schon von The Wire gehypt und so, Idris Elba kurz irgendwie anstellt für eine Nebenrolle. Christopher Lambert hat sein Kino-Comeback nach 15 Jahren oder so gehabt, der war weg. Und dann holen sie einfach mal Christopher Lambert wieder aus der Kiste. Und die Regisseure waren quasi die Regisseure der Stunde, nämlich, den einen Namen verkacke ich immer, also es ist Taylor und Neve Dean, die sind bekannt, als Innovatoren aus dem Action-Genre. Das hieß eine Zeit lang auch echt, die haben Action wieder, oder Kino-Action wiederbelebt und mit Jason Statham so eine Nachfolge von Schwarzenegger und Co. kreiert. Und die waren wirklich gehypt zu der Zeit. Also es beißt sich so. So, es ist halb liebloser Follow-up und halb doch, ein bisschen Mühe geben wir uns noch. Oder nicht. Oder wer weiß ich. Was weiß ich. Also ganz komisch, was der Film da möchte. Hast du die Crank-Filme denn gesehen?
Ich habe den ersten mal irgendwann gesehen und fand den, ich gucke gerade mal, von wann der war, 2006. Das ist doch das Ding, wo er irgendwie immer auf Adrenalin bleiben muss.
Im ersten muss er auf Adrenalin sein und im zweiten muss er sich, glaube ich, immer elektroschocken.
Okay.
Glaube ich.
Ja, also den ersten fand ich unterhaltsam, weil ich die Prämisse richtig geil fand. Mhm. Also weil das damals gab es noch irgendeinen anderen Film, der so ähnlich funktionierte, was ich irgendwie vom Konzept geil fand. Also der muss sich ja die ganze Zeit irgendwie pushen und so, einfach damit er überlebt, damit er sich noch rächen kann, um am Schluss dann zu sterben. Wenn er sich gerecht hat, ist es auch egal so.
Ja.
Fand ich vom Konzept her ganz geil. Das ist halt so ein Story-Vehikel wie bei Speed, der Bus mit der Bombe und so, dass du einfach als Action-Konzept finde ich das halt großartig. Und das hat, glaube ich, beim zweiten für mich gar nicht mehr funktioniert, weil das dann so für mich so behauptet war. Und man dann auch manchmal merkt, solch ein Film darf einfach nicht die Puste ausgehen. Du musst die ganze Zeit irgendwie was Krasseres reinschieben. Und diese Art von Action-Filme, also spätestens mit Hardcore Henry oder so, finde ich, haben die sich komplett überlebt, weil die einfach auf so einem High-Level versuchen schon anzufangen, dass die das einfach häufig gar nicht mehr durchhalten.
Ja, diese Hyperkinetik ist für mich persönlich, und ich bin ein großer Actionfreund, tendenziell anstrengend. Und ich fand den ersten Crank-Film, also ich finde ihre Spielwut interessant und finde das Konzept auch gut. Ich fand den Film aber insgesamt, ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite, einen von beiden fand ich dann auch irgendwie schon fast obszön und dadurch unangenehm. Also ich weiß, dass im ersten,
also vom Humor waren die, glaube ich, beide sehr, sehr grenzwertig.
Ja.
Das ist halt auch lange her, dass ich den gesehen habe.
Und ich gucke es halt, also eigentlich, mich halten bestimmt viele für ein Stumpfi und ich bin auch gewissermaßen auch ein stumpfer Kopf, aber keine Ahnung, wenn er die eine Olle da wegmacht, oder Bauarbeiterjargon, wenn er mit der einen Frau da Beischlaf öffentlich ganz schnell vollziehen muss, damit er irgendwie hochgepusht wird oder im anderen Film sich eine Autobatterie an die Zunge legt. Ich verstehe schon, warum, und dann auch in diesem komischen Stil, aber ich finde es schon fast unangenehm und ich bin froh, dass teilweise das Action-Kino sich dann doch wieder auf alte Werte bezieht. Aber diese Hyperkinetik war ja mal der Shit.
Ja, aber ich habe auch immer den Eindruck, die machen dann mal ein, zwei solcher Filme und dann merken die, dass man das dann irgendwann nicht mehr steigern kann.
Mhm.
Also mein Lieblingsbeispiel ist immer so Natural Born Killers, der war ja auch 94, da waren wir der. Da haben sie ja auch dermaßen übertrieben, also so an Schnittstaccato und so. Und teilweise heißt das ja, die Rohschnitte waren noch viel schneller als nachher der finale Kinofilm. Wo man irgendwann merkt, okay, auch der MTV-Generation, also irgendwann muss halt auch noch eine Narration übrig bleiben und irgendwas muss Leute auch noch fesseln können, abgesehen von dem Dauer-Action-Geballer und irgendein Zugang muss man noch finden.
Ja.
Und ich glaube, Geschwindigkeit ist halt eben nicht alles und Stil ist auch nicht alles und Splitscreens und was die da alles versuchen, teilweise in die Filme zu propfen. Und mitunter, aber bei Crank habe ich auch nur noch so eine vage Erinnerung dran. Wie gesagt, beim ersten fand ich es okay, aber spätestens beim zweiten schien es mir wirklich nur noch Style over Substance. Also nur noch so diese Verspieltheit zelebrieren, immer noch was rein, ohne dass es im Großen Ganzen irgendwie hilft. So.
Diese Verspieltheit war ja dann auch ein krasses Marketinginstrument, ne? Also weil die Regisseure teilweise selber die Kamera in die Hand nehmen und dann irgendwie auch an Busse geschnallt wurden oder per Longboard irgendwie hinterhergefahren sind. Also so, die sind auch hyperkinetisch und hyperaktiv hinter der Kamera.
Ja.
So, und das ist dann irgendwann auch auserzählt, von wegen, wie krass die sind. So, also das ist diese Crank-Krass-Geschichte. Und das sind Regisseure, die auch von der exzessiven Gewalt gelebt haben. Wieder eine totale Schere zu diesem Film, den sie ja auf PG-13, also im Deutschen ab 12, gehalten haben. Vollkommen verrückt. Und der Ghost Rider ist eigentlich auch ein relativ gewalttätiger Charakter in den Comics. Irgendwie, das ist halt ein Kopfgeldjäger des Teufels oder vom Teufel auserkoren. Und dann holst du diese edgy, krassen Filmemacher und zwingst sie dazu, sich selber auf Familienunterhaltung einzulassen, damit dann hoffentlich auch noch die jungen Kinder das gucken können. Also es macht so viel keinen Sinn in dem Film. Und angeblich war der auch mal gepitcht von den beiden Regisseuren als edgy Variante, was ja Marvel eine Zeit lang auch versuchen wollte. Also es gibt auch einen Punisher-Film, Punisher Warzone, und der ist hard R. Also der ist ab 18, der ist gewalttätig wie Sau. Also Marvel kann auch nicht Familienunterhaltung.
Mhm.
Und lief sogar unter demselben Label, weil die haben hierfür extra ein Studio-Label aufgemacht. Das hieß Marvel Knights, nach einer Comic-Unterreihe, einer Comic-Untersparte von Marvel Comics. Und da fällt auch der Punisher rein. Also irgendwann mal, Marvel hat nicht mit allem Erfolg, was sie gemacht haben, irgendwann mal hatte Marvel die Idee, ihre B-Charaktere genremäßig härter zu machen und härter zu erzählen und auch härtere Regisseure ranzulassen. Die Regisseurin von
Warzone. Aber es klingt ja fast so, als wenn das sozusagen Konzept war und auf halber Produktionsebene
wahrscheinlich
halber Strecke irgendwer gesagt hat, nee, okay, jetzt doch harmlos so.
können wir es doch nicht
kein verwenden. Risiko eingehen.
Ich finde diese Schere so faszinierend bei diesem Film und auch, dass du den Film teilweise ansiehst, dass der sehr, sehr viele Parallelen hat zu diesen unendlich vielen Steven Seagal-Filmen oder halt ihre ehemaligen Actionhelden, die jetzt einfach einen Actionfilm nach dem anderen in Bulgarien und Rumänien abdrehen. Die versuchen gar nicht, irgendeine Metropole als L.A. oder sonst was zu verkaufen, sondern der Ghost Rider fährt durch die unendliche Tundra Rumäniens.
Ja, ich fand das ja immer ganz skurril bei so alten Direct-to-Video-Produktionen, wo dann erzählt wurde, sie sind jetzt irgendwie im L.A. der Zukunft oder so. Und dann denkt man sich so, die Polizeifahrzeuge, die da fahren, die sehen irgendwie auch so gar nicht amerikanisch aus oder so. Aber
das war beim allerersten, das weiß ich doch ganz doll, wie ich da so eine, wie nennst du das immer so schön, eine Dissonanz, eine narrative Dissonanz hatte. Beim ersten Hellboy-Film, der auch behauptet, dass er irgendwo in den USA ist, aber ist halt im wunderschönen Prag gedreht worden. Und es gibt halt in keiner Stadt der USA so wunderschönes Kopfsteinpflaster und Militärfahrzeuge, die da gefühlt als Lader vorfahren und so. Denn sag doch halt, das ist Prag. So auch geil und international und hast nicht gesehen.
Ja.
Ich glaube, der Toro hat auch was für Prag, weil ich glaube, der hat auch seinen Blade-Film hauptsächlich in Prag und Budapest gedreht. Was ja auch okay ist. So, du musst es nur nicht behaupten, dass es eine amerikanische Metropole ist.
Hm.
Du kriegst Budapest nämlich nicht verkleidet. Oder Budapest.
Budapest. Ja, keine Ahnung.
Macht ja nichts. Wollen wir noch über irgendwas reden oder wollen wir erstmal einsteigen und dann können wir ablästern? Es ist ein besprechenswerter Film. Ich glaube, wir brauchen Details, um auf Szenen zu zeigen und sagen, was haben die sich denn dabei
gedacht. Ich glaube auch, wie gesagt, ich kann noch nicht mal, weil ich ihn nie gesehen habe, nicht mal aus der Erinnerung sprechen. Deswegen, glaube ich, gucken wir ihn einfach mal und dann danach mehr.
Dann stiefeln wir rein. Ich freue mich. Sehr gut.
Ja, bis gleich. Mach den Ghost Rider Sound.
Brumm, 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 brumm. Das sind nur die ersten zwei Ghost Rider, aber der dritte hat ein Auto. Brumm, 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 brumm.
Es gibt einen dritten?
Es gibt, also, es gibt keinen dritten Film, aber es gibt drei verschiedene Haupt-Ghost Rider. Es gibt Johnny Blaze, Danny Ketch, scheiße, den dritten. Und einen, der hat ein Auto.
Ah, okay.
Also Motorrad Ghost Rider, los geht's.
Yay.
Spirit of Vengeance.
Lass uns
mit brennenden Reifen direkt in Spoiler-Territorium reiten und die komplexe Handlung schnell runterbrettern, damit wir auf einzelne Details eingehen können. Also.
Das ist so eine pseudo-komplexe Handlung. Ich kann mich erinnern, ich habe ja mir den Podcast am ersten Teil angehört und da habt ihr auch sehr lang. Es ist so ein Plot und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Ja, es ist ein Uns-Plot. Und hier ist es halt genauso.
Deswegen versuche ich es wirklich runterzubrechen. Also unser Held versteckt sich. Also unser Held hat unkontrollierte Ausbrüche des Ghost-Rider-Tums. Also ein Geist in sich, der Sünder bestrafen möchte und die Seelen für seinen Chef, den Teufel, einsammeln möchte. Und dann hält das für eine gute Idee, sich irgendwo in nicht näher genannten Osteuropa zu verschanzen. Leider gibt es dort auch korrupte Kräfte und zufällig genau in dem Land oder in dem Landstrich, wo er sich aufhält, soll ein Kind entführt werden. Das Kind, ein Junge, Danny? Wie es der Zufall so will, ist der Spross des Teufels.
Das ist so ein Klischeename, ne? Danny.
Danny, ja, ich überlege auch gerade, weil es fühlt so sich gerade total falsch an. Heißt der Danny oder?
Das ist wahrscheinlich die Macher haben sich gedacht, wie können wir diesen Jungen nennen? Ja, Danny, so. Das ist genial, Danny.
Der typisch osteuropäische Name Danny. Es ist auch voll gemein eigentlich gegen jede osteuropäische Nationalität oder Kultur gegenüber, würde ich sagen, irgendwie Osteuropa. Ist ja auch egal, das ist jetzt wahrscheinlich auch zu tief. Auf jeden Fall möchte der Teufel dieses Kind haben und sendet Söldner los, weil der Teufel ist auf Söldner angewiesen. Und der Ghost Rider steht dazwischen. Und irgendwie so eine christliche Mönchsekte will das auch alles aufhalten. Der nächste ist nämlich Vollmond oder so. Oder Halbmond oder Sichelmond. Und dann kann der Teufel den Jungen besitzen. Übertragen sein Geist ins Kind. Irgendwas ganz, ganz Schlimmes.
Ja.
Und der Ghost Rider muss lernen, wie er Frieden mit sich selber findet und auch irgendwie am Tag angreifen kann, weil das kann er eigentlich nicht, aber am Ende kann er es doch. Und das Finale, das glaube ich technisch relativ, ich glaube so Stunt-Fetischisten finden das Finale toll. Von der Dramaturgie ist das aber ein total überpowerter Held gegen vier Range Rover. Und die Range Rover werden halt umgekippt von einer total leeren, nicht näher genannten Autobahn. Und der Ghost Rider heilt das Kind von seinem Teufelsfluch oder von was auch immer. Und der Film ist zu Ende. Bums.
Bums.
Ganz, ganz.
Stimmt, das, es wird eigentlich relativ viel gefahren und es sind niemals andere Autos da. Niemals.
Deswegen habe ich die Theorie aufgestellt, dass es irgendwo, also in Rumänien haben sie es gedreht, in Rumänien viel, viel günstiger sein muss, ganze Straßenabschnitte zu sperren.
Ja.
Weil es gibt keinen Gegenverkehr und die Stunts sind ja dann doch, ich glaube, das sind physische Stunts, die immer nur digital verstärkt wurden sozusagen. Hm. Und wenn du da in der freien Tundra da immer lustig Jeeps umkippen kannst, umso besser. Vielleicht haben sie deswegen das Land ausgesucht und nicht, um den Dollar zu strecken.
Hm.
Weil die hatten ja nur 50 Millionen. Christian, die haben das
Budget halbiert. Ja, 50 halbiert. Millionen. Aber hättest du mich gefragt, dann hätte ich dir jetzt gesagt, oh, wie viel mag der gekostet haben? 20 Millionen? Weil ich finde, der sieht echt billig aus.
Der sieht wirklich, also da habe ich mich auch gefreut, mich mit dir zu unterhalten drüber, über den ganzen Look und Feel des Films.
Ja, ich meine, spätestens diese Szene, wenn sie da zu den Mönchen gehen und alles ist mit so einem fiesen Glow überstrahlt, das sieht halt aus wie irgendwas,
was man... Auch mit so einem leichten Urinfilter.
Ja, was man auch 2006 einfach schon nicht mehr gemacht hat. Das war so irgendwie, so mit Anfang der Digitaltechnik war es so, oh, guck mal, wir können hier so einen digitalen Glow auf alles klatschen, was irgendwie ein bisschen heller ist als Betrag X so.
Ja.
Und so, es sieht halt so kacke aus, es sieht so billig aus, es sieht so aus wie der schäbigste Computereffekt, den man auf das Bild knallen konnte. Es sieht halt einfach nicht aus wie Kino. Ich weiß, das haben sie eine Zeit lang auch bei was war denn das? Irgend so ein Animationsfilm aus Frankreich.
What? Wo willst du drauf hinaus?
Ach, egal.
Arthur und die Minimoys ist der einzige Animationsfilm.
Ja, nee, aber es gab da so ein paar wie heißt denn das hier? Oder Sky Captain and the World of Tomorrow. Wenn die Effekte zu scheiße waren, haben sie da auch so ein Kack-Glow drauf geballert, um das irgendwie zu kaschieren. Und das hat es dann aber noch schlimmer gemacht in meinen Augen. So, diese Filme kann man meines Erachtens überhaupt nicht mehr gucken heutzutage.
Um Handlungsschwächen zu kaschieren, haben die beiden Regisseure Taylor und Nevelin wieder ganz viel auf Handcam gesetzt und auf totale Überdynamik. Irgendwelche Gedanken zu den Regisseuren der Stunde 2012? Sind die vielleicht sogar der einzige Grund, warum sich da haben sich echt viele Produktionsfirmen gefunden, dass da echt viele Produktionsfirmen nochmal 50 Millionen zusammengekratzt haben. Unter anderem hat Abu Dhabi den Film finanziert.
Ja, ich weiß es nicht. Das ist ja immer so ein bisschen mit diesen modernen Sachen.
Christian macht gerade Anführungszeichen. Wir sind nämlich in dem Alter langsam, wo wir modern mit so einem Augenrollen versehen.
Ja, naja, modern zu dem Zeitpunkt, als es modern war. Also Crank war, habe ich schon irgendwie als relativ...
So zeitgeistig meinst du denn?
Ja, zeitgeistig radikal wahrgenommen. Ich glaube, im Nachhinein würde ich den jetzt nochmal gucken, würde ich den wahrscheinlich auch einfach nur arg dumm finden und so. Und dieser ganze Stilwille, der hier auch so zelebriert wird, teilweise in Dialogen mit komischen Transitions. Du hast auch so schön gesagt, das macht heute jeder bei TikTok und so.
Yeah.
Das irgendwann galt das mal als verspielt. Ich würde das jetzt wirklich stellenweise als Hilflosigkeit auch bezeichnen, irgendwie eine vernünftige Narration zu erzählen.
Yeah.
Und man muss halt immer zu diesen Stilmitteln greifen. Und so würde ich die Direktoren, hätte ich jetzt fast gesagt, die beiden Regisseure.
Die Direktorin des
Films. So gerade beschreiben, wie sie versuchen, irgendwie ihre Hilflosigkeit mit der Handlung und den Figuren umzugehen, irgendwie mit Stil irgendwie zu kaschieren, um die ganze Zeit irgendwas passieren zu lassen, immer irgendwas crazy zu machen. Vielleicht auch irgendwie immer mit der Idee, gar nicht diese Geschichte zu erzählen, immer nur, wie kann man jetzt Geld sparen, so. Dass die einfach so total fokussiert waren auf so Dinge, die aber einfach nicht, also mir keinen Spaß machen, so. Also wir haben ja diesen Plot, der so ein bisschen ist, der Ghost Rider soll irgendwie diesen Jungen beschützen und dann hast du auch irgendwann so schön gesagt, so jetzt haben wir den Terminator-Moment, wo sie diese kleine Aussprache im Restaurant haben.
Ja.
Und ich habe irgendwann gedacht, boah, das, alles, was Terminator richtig macht, so, du fieberst mit Sarah Connor mit, du fieberst mit John Connor mit, du fieberst selbst mit dem Terminator mit,
Ja. Hast
du halt gar nicht. Die sind dir halt alle scheißegal, die Figuren. Das heißt, diese Filmemacher kriegen es überhaupt nicht hin, die irgendwie für einen lebendig zu machen in ihren Needs und Notwendigkeiten und in ihren Zielen und Wünschen. Und das funktioniert alles gar nicht so.
Ja.
Stattdessen hast du Transitions, du hast wackelige, stylische Kamera, du hast den total nervigen Bösewicht, der was ein cooler Effekt ist, weil alles, was er so anfasst, wird so alt und zerfällt.
Ja, genau, und der hat so quasi den Midas-Touch, also den König Midas, der alles zu Gold gemacht hat durch seine Hand, deswegen wird seine Hand zum Fluch, der hat jetzt so einen Verschimmelungstouch.
Ja, und irgendwann habe ich nur gedacht, boah, der nervt mich so. Also ich fand ihn schon als vor seiner Verwandlung zu dem Oberbösewicht, also zu diesem Verschimmelungstouch-Monster, schon irgendwie nicht so cool. Aber danach hat er mich irgendwann nur noch genervt.
Ja, einfach auch die Idee, diesen Menschen dann einfach nur eine weiße Perücke aufzusetzen und that's it. Allein das wird mich schon zu meiner ersten These führen. Ist der Film irgendwo auch ein Money Laundry, also ein Geldwäsche-Scam? Ist das ein kleiner Betrug? Haben die das Budget inflationär aufgebläht, um da einfach so viel wie möglich für sich selber rauszuziehen und haben es provoziert, dass das vielleicht ein Flop wird? Nicht die Direktoren, wie du so schön gesagt hast, aber diese ganze Produktion, ist das eigentlich eine zynische Produktion, wo die einfach gesagt haben, ey, wir müssen Geld noch irgendwo reinstecken und wenn es funktioniert, wunderbar, wenn nicht, ist auch egal. Weil, du hast doch Kick-Ass gesehen, ne?
Ja.
Kick-Ass hatte das Budget von 30 Millionen Dollar und Kick-Ass sieht so viel wertiger aus als dieser Film. Die Crank-Filme hatten ein niedrigeres Budget als dieser Film und die Crank-Filme sehen auch so viel wertiger aus. Was ist passiert?
Ja, naja, ich habe keine Ahnung.
Oh, das ist der Nicolas Cage Paycheck und dann haben sie auf einmal nur noch 10 Millionen übrig.
Ja, ich glaube, das kommt zusammen. Also auch Idris Elba heißt er, ne?
Mhm.
Der wird auch nicht ganz billig gewesen sein. Und Christopher Lambert, also
für 2 Minuten im Film.
Selbst wenn er Geld braucht, der wird auch irgendwie ein bisschen was abbekommen haben. Und dann, also keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass er am Ende so teuer war. Aber er sieht trotzdem billig aus. Was will man machen? Also er wirkt halt einfach auch so. Ich habe dauernd den Eindruck gehabt, der Film wirkt so klein.
Ja.
Also das Krankenzimmer, in dem er aufwacht, das sieht wirklich aus, als hättest du einen Kabuff genommen und die haben das halt so ein bisschen wie ein Krankenzimmer ausgestattet. Und
mit so Umhängen, Vorhängen abgedeckt, also dass du bloß nicht zu viel vom Zimmer siehst.
Dann kommt er aus dem Zimmer raus, dann gibt es einen Krankenhausflur, wo auch gleich dieser Frau begegnet, wo man denkt, wie hoch ist denn jetzt der Zufall, dass die sich da jetzt sofort sehen.
Ja.
Dann gehen sie raus, dann gibt es auch wieder nur einen Hinterhof, dann kommt es auch gleich zu diesem Dialog. Die geben sich gar nicht die Mühe, dass sie nochmal um eine Ecke gehen. Und so ist der ganze Film, alles ist irgendwie klein, so aufs Kleinste reduziert. Nur um dann eine Action-Szene zu machen, die dann wieder ein bisschen größer wirkt, um dann aber wieder klein zu werden. Immer klein, klein, klein. Und viel Dialog, unnötig viel Dialog, unglaublich viel Erklärung, wo man keine bräuchte. Ach, ich weiß nicht, ich bin echt underwhelmed. Also,
ist das der kleinste Teufel der Filmgeschichte?
Wie meinst du?
Also,
von dem, was der Teufel kann?
Es gibt, ja, von dem, was er kann, von seiner Gefolgschaft, so, wenn das Beste ist, was der Teufel kann, ist, sich so ein paar übergewichtige Söldner irgendwie in Rumänien klarzumachen, ist das schon nicht so toll. Und Mephisto in der Filmgeschichte, denken wir beispielsweise an Al Pacino oder so, das ist ja irgendwie groß, ominous, übermächtig, hast du nicht gesehen. Und hier ist der Teufel halt, und das liegt nicht am Schauspieler, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber er ist halt auch so eine Wurst. Und wenn er zu seinem großen Satanistentreffen läutet, kommen da halt auch nur so 20 Statisten oder so. Und er kann ja am Ende auch gar nichts. Also, ne, das große Finale, Spoiler, 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 ist, Ghost Rider schmeißt seinen Jeep um und dann verprügelt er ihn. Also, da ist kein letztes Ass im Ärmel.
Ja, aber das sind ja auch so Entscheidungen der Filmemacher. Also, wenn man so ein Kolosseum hat oder wo immer die das da gedreht haben, und man hat nicht genug Komparsen, um das Ding zu füllen, dann macht man das entweder mit einem CGI-Effekt und macht es trotzdem voll, so wie bei Forrest Gump in den 90ern.
Ja.
Oder man macht es einfach nicht, aber man tut da nicht 100 Leute rein und tut so, als wenn das Ding voll wäre und es sieht aber einfach lächerlich aus. Also das ist so eine Entscheidung, die ist komplett bescheuert, wenn du mich fragst. Dann macht da lieber 3 Leute rein, die an diesem Ritual teilnehmen. Mhm. Und dann sind sie in einem leeren Kolosseum, aber nicht so ein Mittelding, so, was einfach nur aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Also das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und aber so vieles auch nicht. Die ganze Agenda, der Guten wie der Bösen. Das ist so beliebig, wie der Plot das gerade braucht in dem Moment. Weil der Teufel will dann dieses Ritual machen, weiß nicht, wofür dieses Ritual, das Ritual wird unterbrochen, dann geht die Jagd weiter und irgendwie denkt man sich, ja, aber jetzt ist das Ritual ja auch unterbrochen. Könnte der Film jetzt nicht auch einfach zu Ende sein?
Ja, du hast gewonnen.
Das ist eigentlich der Point, so, also warum? Was wollen die alle?
Was wollen die alle?
Also auch das, du hast es eben so relativ logisch beschrieben, wie der Anfang ist, so. Aber so ist der Anfang ja eigentlich gar nicht. Weil wir fangen ja eigentlich an mit dem Idris Elba, wie er da.
Stimmt, wir haben so eine Intro-Szene, so eine typische vor dem.
Genau, er versucht eigentlich diesen Jungen zu beschützen. Ja. Kriegt das nur so halb hin, also der Junge kann mit seiner Mutter entkommen. Und dann sucht er den Ghost Rider auf, um ihm zu sagen, so, du beschützt jetzt den Jungen und im Gegenzug dazu nehmen wir dir den Fluch von diesem Ghost Rider ab. Mhm. So. Also was passiert? Der Ghost Rider reitet los, auf seinem
Motorrad. Ja, das reitet, ne, es gibt ja diese Western-Parallelen und im ersten Film gibt es ja sogar eine Szene, wo der Ghost Rider wirklich reitet, deswegen lassen wir mal seinen Stahlhengst auch wirklich, also
genau.
Reitet ist ein richtiges
Wert. Aber die einzige Motivation ist, diesen Jungen zu finden, damit sein Fluch weggeht. So. Mhm. Er hat eigentlich ja gar keine Ambition, sozusagen den Jungen aus eigenem Antrieb zu finden.
Ich glaube, das macht diesen Held auch so schwach. Dass das schon wieder nur ein Deal ist, wo er selbstsüchtig ist. Und nicht so von wegen, ich kann mich meiner Verantwortung nicht entziehen, auch wenn ich jetzt hier irgendwo in Osteuropa bin. Das Böse lauert überall oder so.
Ja, und dann ist es auch irgendwie vergessen, dass er ja irgendwie diesen Ghost Rider loswerden möchte. Also ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass er wirklich unter diesem Ghost Rider leidet. Was dann vielleicht auch ein bisschen mit seinem Schauspiel zu tun hat. Weil das ist ja auch, wir sprachen ja eben schon drüber. Ich finde es okay, aber ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass dieses Drüber manchmal vom Film nicht gecovert wird. So.
Aber der Film ist ja auch ein Film, der drüber ist. Also müsste ja drüber plus drüber gleich über drüber gleich irgendwie amüsant sein. Vielleicht, wenn ich die Rechnung mal so platt aufstellen darf. Was hast du denn im Schauspiel gesehen,
was ich vielleicht nicht gesehen habe? Ich würde nochmal vom Plot kommen, weil ich finde so, dafür, dass seine Motivation ist, diesen Jungen zu finden, damit er den Ghost Rider los wird, finde ich, leidet er zu wenig unter dem Ghost Rider. Oder man sieht keinen, wie heißt der, Johnny Blaze, der wie er leben möchte ohne Ghost Rider. Also du hast gar nicht diese Fallhöhe, die wird bestenfalls behauptet, aber du weißt gar nicht, was will er eigentlich.
Ja.
Will er jetzt mit denen eine Familie gründen und der Ghost Rider steht ihm im Weg, dieses Fass macht der Film überhaupt nicht auf, nicht eine Sekunde. Und man hat es schon fast vergessen, bis er dann irgendwann bei diesen Mönchen ist und dann wirklich den Ghost Rider los wird. Und man denkt sich nur, ja, ist das jetzt nicht auch ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um jetzt auf diesen Ghost Rider zu verzichten?
Ja, warte doch. Also ne, wenn du schon den Deal hast, ich könnte ihn mit denen irgendwie entfernen lassen, wie, keine Ahnung, wie einen wackeligen Zahn.
Ja, aber man wartet doch, bis die Bedrohung vorbei ist.
Genau, warte doch 3 Tage. Dann müssen wir 3 Tage leider noch mit einem wackeligen Zahn rumlaufen. Aber dann können wir dir das wunderbar wegnehmen und du kannst, keine Ahnung, wo du denn hin willst. Ob du dann zurück in die USA fährst und sagst, hey, jetzt bin ich wieder da, back home.
Ja.
Also er hat ja nicht irgendwie auch von wegen, ich habe zu Hause eine Ehefrau, die auf mich wartet, aber ich kann nicht bei ihr sein, weil ich von diesem Geist, also diese Logik erschließt sich mir nicht. Oder fährt er dann zurück in seinen Schuppen und hat immer noch dieses armselige Leben, verwandelt sich abends aber nicht mehr.
Ja, und ich finde damit, das ist schon irgendwie ein Problem, weil du diese Figur zumindest in dem Film hat keine Needs so wirklich. Also, ja, mei, dann wird er halt den Ghost Rider los, so. What's the point? Man weiß auch, dass er es ja wiederkriegt, weil braucht er ja fürs Finale so.
Ja, ja.
Das ist halt auch kein Spannungsmoment und kein überraschender Augenblick und gar nichts.
Und er muss auch nichts opfern.
Von wegen, und es ist auch noch billig gemacht. Also,
ja,
ist auch noch
das
furchtbar
billig
gemacht.
So, dass, also ich, ja, wie gesagt, ich verstehe nicht, wo die ganze Knete ist. Vielleicht müssen wir die Billig-Schublade nochmal öffnen, aber ich finde es gerade interessant, wo wir denn bei den erzählerischen Needs sind. Es ist dann ja auch kein Aufopfern des Heldes, der sich dann entscheidet, ah, ich muss doch den Geist wieder in mich hineinlassen, auch wenn es was, ich muss diese Bürde tragen, dieses Heroische. Das passiert dann irgendwie nicht so richtig, sondern ihm wird ins Gesicht gerotzt von dem Jungen. Also metaphorisch ins Gesicht gerotzt. Und er ist das dann halt auch irgendwie einfach wieder.
Ja.
Nur mit der Extra-Power, dass er
jetzt
auch heilen kann.
Quasi
so ein Upgrade, wie so ein Videospiel ist. Wenn du ein Level geschafft hast, dann kriegst du
ich erinnere mich, dass ihr das Upgrade schon beim ersten Teil erwähntet.
Ja.
Dass er sich so seine Figur von Upgrade zu Upgrade hangelt.
Ja, wirklich. Das ist so ein neuer Trick erlernen. Hast du eine neue Attacke auf irgendeinen Knopf. Und auch die ganzen Set-Pieces, was im ersten Teil schon so war, von wegen, fährt irgendwo hin, dann trifft er da einen Dämon und muss da irgendwie sein neues Skillset anwenden. Das ist auch ein extrem set-pieciger Film. Der lebt von 3 Action-Set-Pieces. Wollen wir über die Action reden?
Ja, wir können auch gerne jetzt nochmal über...
Ach nee, wir waren noch bei Nicolas, ne? Sprechen. Dann erinnere mich bitte dran, dass ich über die Action reden möchte unbedingt.
Ja, nee, Nick Cage spielt groß.
Was ist denn sein Charakter? Also, nee, was ist das, was sich Nick Cage gedacht hat, was möchte ich spielen? Möchte er spielen, als hätte er immer so ein Monster, das er gerade so runterschlucken kann? Also, er atmet immer ganz schwer und verzieht sein Gesicht und redet viel durch die Zähne. Beschreib es doch mal, wenn Leute jetzt hier zuhören und sich nicht vorstellen können, noch nie einen Nicolas Cage gesehen haben.
Naja, es gibt halt diesen einen Moment, den ich fand ihn schön vom Spiel. Also da ist er halt so die ganze Zeit, weil er ist so kurz in dieser Verwandlung drin so und muss den Ghost Rider irgendwie unterdrücken und versucht da irgendwie ihn auszuquetschen nach dem Motto, du möchtest nicht, dass der jetzt aus mir ausbricht, aber er klopft schon an die Tür und so.
He's knocking at the door!
Das Problem ist aber dann, das, was man sieht, passt nicht dazu. Also es ist halt relativ statisch inszeniert, also statisch in Anführungszeichen.
Sofern das die Regisseure können, ja.
Genau, weil du hast eigentlich immer nur 3 Schüsse, einmal auf ihn, einmal auf sie. Aber dabei bewegen sie halt die ganze Zeit die Kamera.
Genau, es sieht aus, als würde jemand immer so ganz leicht seitlich gegen das Objektiv punchen.
Genau.
Und der Kameramann versucht so zurückzufedern irgendwie.
Ja, und dann passieren auch irgendwie nur kurze digitale Spratzer irgendwie in seinem Gesicht. Und das Ghost Rider Auge ist ganz kurz mal, bumm, batscht da so ein bisschen schwarz übers Auge. Ja. Und man versteht schon irgendwie, was die wollen, und man denkt sich so, das ist irgendwas so ungelenk inszeniert und so. Man versteht, was man möchte mit der Szene und was Nicolas Cage da eigentlich spielt. Also, mir kommt es so vor, als wenn ich verstehe, was die da wollen. Mhm. Aber dann ist das so, der Benefit der Szene passt halt überhaupt nicht dazu, weil er so, du möchtest nicht, dass der Ghost Rider erscheint und so. Mhm. Und dann erscheint der Ghost Rider und nichts passiert. Er steigt auf sein Motorrad und fährt dann weg und verwandelt sich und Metal-Musik spielt auf, und aber eigentlich ist er so für Außenstehende einfach auch gar keine Bedrohung so wirklich. Oder er nimmt sich ewig Zeit, er killt 2 Bösewichter und beim dritten verweilt er 5 Minuten. Und die anderen können derzeit sich schwer bewaffnen, können abhauen, machen 1000 Sachen und denkt sich, aber wo sind denn diese krassen Skills, vor denen er auch alle warnt? Wo sind denn diese 100? Gut, am Ende gibt es einmal diesen Moment, wo er einmal mit seiner Kette da 50 auf einmal wegballert.
Ja.
Aber auch in so einem nebensächlichen Moment, wo man denkt, da fehlt einfach so dieser Blade-Moment, weißt du? Wo er wirklich einmal Ghost Rider wird, das nicht möchte und um ihn herum einfach 50 Leute eiskalt killt.
Du verstehst bei Blade auf jeden Fall, warum Blade die krasse Legende ist und sogar bei den in den Kreisen der Bösewichter wie so ein Boogeyman beschrieben wird.
Ja.
Bleib bitte zu Hause, weil Blade geht heute um. Und beim Ghost Rider, zumindest in der Welt der Halbdämonen, irgendwie auch nicht so richtig. Und dann hast du ja was Faszinierendes gesagt, dass du als Nicht-Comic-Leser gar nicht das Kräftespektrum des Ghost Riders peilst. Was kann er denn und was kann er nicht?
Ja.
So, also der Ghost Rider hat beispielsweise sein Penance, also seinen strafenden Blick, sein strafendes Auge. Das wird im ersten Teil noch einigermaßen klar, was er da versucht.
Ja.
Und hier einfach, ich weiß nicht, ob sie da Geld für den Effekt sparen wollen oder keine Ahnung, was sie da machen. Man checkt es halt einfach nicht, warum denn jetzt Leute einfach beim Anblick des Ghost Riders schon einfach sterben.
Ja, nee, man reiht das wirklich nicht. Er guckt die auch an und dann guckt er die länger an und denkt sich, was macht er denn? Sagt er jetzt deren Seele aus? Aber auch das siehst du nicht. Und wie gesagt, bei dem ersten fällt es halt voll auf, weil die Bösewichter sich in der Zeit krass bewaffnen und 100 Millionen Stunden Zeit haben, irgendwas zu tun, und er steht da einfach nur mit diesem total unwichtigen Typen vor sich, der einfach die ganze Zeit entsetzt ihn anguckt und nichts passiert.
Ja.
Also es ist so blöd.
Und das muss ja wirklich für jemanden, der gerade echt nicht reiht, dass das eine seiner Superpower hat. Ich habe ja einen kleinen Wissensvorsprung durch den ersten Teil und durch Comic lesen.
Ja.
Das muss ja noch alberner wirken, weil es wirkt ja für mich schon albern. Weil der Ghost Rider guckt ihn da in aller Ruhe an, hätte der andere Bösewicht dann einfach sich die Zeit genommen und hätte die weibliche Hauptrolle in der Sekunde erschossen.
Ja.
Scheiß mal was drauf, dich selber zu bewaffnen, sondern schieß einfach die Frau weg und die Geschichte ist zu Ende. Doof, leider hat sich der Ghost Rider echt 45 Sekunden gelassen, um den einen Schnurrbart-Bösewichten ins Gesicht zu gucken. Sehr intensiv.
Und dann kommt da was bei rum? Also ich weiß es gerade gar nicht. Ist der wenigstens tot danach? Ich kann mich nicht
erinnern. Ja, doch, der schmilzt dann auch weg, wie einige Böse wegschmelzen. Du hattest ja auch die Theorie, dass der Film bestimmt irgendwann mal splatteriger war und wahrscheinlich erst sehr spät in der Produktion vielleicht zurückgerudert wurde.
Ich habe eigentlich ganz halt gedacht dafür, dass er jetzt irgendwie zumindest in Deutschland eine 12er-Freigabe trägt, ist der relativ brutal im Kern, so, weil es wird die ganze Zeit geballert und gestorben. Und ich hatte so den Eindruck, dass ich könnte mir auch vorstellen, dass es immer noch Momente gab, die sie auch gedreht haben, wenn der eine so im Wagen festsitzt und sein Bösewicht-Chef da irgendwie rauskommt und ihn lässt.
Der Wagen fühlt sich mit Benzin,
weil und im Hintergrund explodiert irgendwann der Wagen. Aber man hätte natürlich auch noch sich vorstellen können, dass es da noch Moment vorher gab, wo der Typ nochmal schreit, bevor das Ding wirklich explodiert und es sich einfach nochmal härter anfühlt oder so tausend Dinge.
Ja, oder dass manche CGI-Tode, weil die Bösen gehen in Flammen auf und der Wegschimmelmann verwandelt die Leute halt in so irgendwas zwischen Staub, Knochen und Stein, auf dem dann Pilze und so wachsen. Aber hätte man das ein bisschen goriger auflösen in der Post, hätte man das auch noch ein bisschen brutaler alles machen können. Aber du hast recht, der Film hat einen relativ hohen Bodycount irgendwie.
Ja, und trotzdem werden ja Leute mit einer Feuerkette zerteilt und so. Ja. Also das ist ja alles drin. Also ich glaube eigentlich, dass das eher, wenn dann eine Entscheidung relativ spät war im Prozess, wo man gesagt hat, okay, wir schneiden jetzt ein paar Gewaltspitzen, wie man so schön sagt, da mal raus und machen ein paar Effekte ein bisschen harmloser und haben dann halt einen PG-13-Film. Das ist so meine Vermutung.
Findest du denn das Drama und die Krux innerhalb der Figur des Ghost Riders in irgendeiner Weise interessant oder ist das einfach was, was einen überhaupt nicht erreicht? Das ist ja fast so eine Werwolf-Tragödie.
Also mich erreicht das überhaupt nicht in diesem Film.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe den ersten auch mal irgendwann angefangen und da hat mich das nicht erreicht. Also vielleicht noch eher am Anfang mit dieser, also im ersten Teil, ich weiß aber gerade gar nicht, wie weit das auserzählt wurde mit seinem Vater, so diese ganze Nummer.
Ja.
Aber hier ist das halt einfach alles nur behauptet. Du hast halt einfach
Ist das, weil der Ghost Rider tendenziell ein bisschen zu cool ist? Oder weil Johnny Blaze ein bisschen zu cool ist? Warum kommt die Tragödie des Ghost Riders nicht?
Naja, ich glaube, man braucht halt irgendeine Tragödie, die man erzählt. Also hier sehe ich keine Tragödie. Ich sehe hier einfach einen behaupteten Superhelden, von dem ich auch gar nicht weiß, was er kann.
Ja.
Und ich sehe halt eine Person dahinter, die aber ich sehe diesen Johnny Blaze-Charakter in diesem Film halt gar nicht. Ich weiß nicht, was er möchte, was er will, was er vielleicht tut, auch um den Ghost Rider aufzuhalten. Also wenn ihn der stört, also ich sehe noch nicht mal, dass er ihn stört. So, es ist einfach nur, er sagt zweimal, der Ghost Rider ist gefährlich, der ist blöd, ich will nicht von ihm befallen werden. Und dann
der ist blöd,
jagt er den Jungen damit.
Was ist mit, das ist dein Problem? Der Ghost Rider ist derbe blöd.
Ja, aber ich sehe nicht diese Notwendigkeit, warum man sagt, okay, mein Leben geht jetzt vor die Hunde, weil ich bin dieser Ghost Rider und ich will das Leben nicht mehr. Ich will das, was ich vorher hatte. So. Und das macht der Film meines Erachtens überhaupt nicht klar. Null. Und ich meine, er könnte ja auch die Mutter und den Jungen kennenlernen und denken, das ist jetzt seine neue Familie. Und da müsste man ja gar keine große Liebelei erzählen. Aber man könnte ja irgendwie sagen, okay, zu denen fühlt er sich connected und mit denen will er jetzt irgendwie als nicht Ghost Rider existieren, aber auch das macht der Film halt alles nicht. Also
es hätte es hat kurz was angesprochen, was ich tendenziell interessant finde, weil als er der Ghost Rider ist, schnappt sich der Ghost Rider ja auch die weibliche Hauptdarstellerin, weil die hat auch nachweislich gesündigt, die war mal auf der Seite des Bösen und die hat ja auch mit dem Teufel eine Affäre gehabt oder so. Und der Ghost Rider unterscheidet da nicht. Weil wenn du gesündigt hast, hast du gesündigt und schnappt sich die auch kurz in seinem Bestrafungsrausch. Das ist schon fast ein interessanter Engel.
Ja, habe ich auch ganz kurz gedacht, aber dann ist er
wieder
feingelassen. Ja, das ist nichts
mitgemacht, aber das, also an sich die Sache, dass Nicolas Cage die so todessympathisch findet und denen helfen will und er weiß, aber wenn der Ghost Rider voll auf Berserker-Mose schaltet, dann findet er die auch appetitlich. Das finde ich interessant. Oder wenn der Ghost Rider oder Johnny Blaze da undercover sein muss, irgendwie in so einem, was war denn das? War das so ein Street Fight Cage oder sowas, wo er da irgendwo in der Unterwelt treffen die da irgendwie so einen Typen. Und dass das ja für den Ghost Rider in Johnny Blaze aussehen muss wie das krasseste Buffet an Seelen. Das sind so die interessanten Sachen. Aber davon ist der Ghost Rider am Ende auch irgendwie befreit. Beziehungsweise nicht am Ende, sondern nach der Szene mit der Frau.
Ja.
Der hat den Ghost Rider eigentlich ganz schön gut unter Kontrolle.
Ja. Ja, ach, ich finde den, das ist halt ein wirklich schlechtes Drehbuch, also was die da fabriziert haben.
Drei Leute haben dran geschrieben, laut Credits, unter anderem David S. Goyer.
Okay.
Boah, ja. Gut, das ist immer doof gesagt, man weiß ja nicht, wer was geschrieben hat und wie viele Entwürfe das gab, aber...
Ja, aber es ist schon dieser Plot und dann passiert das und dann passiert das und jetzt, wenn wir nochmal auf die Action-Pieces kommen, haben die wahrscheinlich existiert, bevor das Drehbuch fertig war, dass man gesagt hat, aber das
vielleicht
brauchen
wir.
Vielleicht
war das auch so das Pitch-Paper und dann nehmen wir den Ghost Rider und der, kennt ihr diese riesigen große Schaufelbagger und die übernimmt er und dann haben wir einen Ghost Rider-Schaufelbagger. Weißt du, ja, was ich meine? So mit sowas pitcht man ja. Man pitcht nicht und wir haben eine emotionale Bindung zu der rumänischen Frau. Und
ja, aber auch der Schaufelbagger, dann denkt man sich, aber ich verstehe diese Skills, die er hat, nicht. Also ist jetzt wirklich so sein Ding, dass er so Transformer-mäßig unterwegs ist, dass jedes Fahrzeug, was er hat, irgendwie eine krasse Waffe werden kann? Ist das eigentlich der Skill des Ghost Riders, mit dem man ihn verkauft? Ich meine, das Motorrad ist ja schon so ein Synonym für den Ghost Rider.
Ja, eigentlich ja auch nicht. Das ist eigentlich eine Sache und ich habe ein paar Ghost Rider Comics bei mir auch zu Hause und ich habe auch ein, zwei Stories, die ich sehr, sehr liebe. Aber eigentlich hat er ja ein Fahrzeug ausgewählt, um nicht um das als Waffe einzusetzen, sondern um so schnell wie möglich zu den Sündern hinzufahren. So, der Ghost Rider kann nicht fliegen, der kann nicht so, aber der fährt mit rasselnden, brennenden Ketten und einem manischen Lachen zu den Sündern hin.
Ja.
Der verprügelt ja auch Leute nicht mit dem Motorrad. Der nimmt ja das Motorrad dann schnell in die linke Hand und prügelt dann auf Leute ein. Aber hier macht das der Film irgendwie tatsächlich relativ häufig. Also in Ghost Rider 1 geht das ja so weit, also in Ghost Rider 1 trifft er einen alten Ghost Rider, der früher das mal war, und der hat immer noch sein Skelettpferd. Der hat nicht irgendwann mal umgesettelt auf einen Ford Mustang oder so. Und so macht das irgendwie Sinn. Das ist das Riders Fahrzeug.
Ja.
Und hier ist das Setpiece wahrscheinlich einfach, wäre es nicht cool, hätten wir einen brennenden Schaufelbagger.
Ja, aber gerade beim Schaufelbagger habe ich halt auch wieder die inhaltliche Notwendigkeit nicht gesehen, warum er sich überhaupt in dieses Gefährt setzt. Also klar, er macht halt alles platt, aber die Typen, die waren ja aus meiner Warte heraus gar keine Herausforderung für ihn. Also, oder? Ich meine, das ist sowieso ein bisschen die Frage. Ich meine, der allererste Einsatz, den er hat, wie gesagt, zwei Typen macht er sofort platt mit seiner Kette. Den dritten schaut er halt eine Minute an, bis es zu spät ist. Und dann wird er aber auch mit so einer Art Panzerfaust einfach platt gemacht. Und dann ist er im Krankenhaus wieder als Johnny Blaze und muss sich regenerieren. Und ich dachte mir so, ist das wirklich, ist der so leicht zu bändigen?
Der Film hat ja da irgendwie auch ein... fast ein Gefälle, ne? Also, du redest vom in der ersten Auseinandersetzung, sind das ja so panzerbrechende Kanonen,
genau,
wo sie auf ihn schießen, um ihn zurückzuschleudern, so, und dann fällt er da auch irgendwie in Ohnmacht von. Merkwürdig. Und dann haben sie später so Special-Raketenwerfer, die auch die Luft während ihrer Explosion um sich herum so rausziehen. Die Idee ist also dahinter, den Ghost Rider zu löschen, als brennendes Schädelmonster. Und das juckt ihn ja einfach.
Nee, das funktioniert ja dann noch nicht mal. Und dann nimmt aber den Schaufelbagger und haut irgendwie wie so ein Berserker irgendwie drauf. Ich habe mich einfach nur gefragt, braucht er das? Warum jetzt dieser Schaufelbagger?
Bist du sogar fast ein Stück ungelenker? Also wärst du nicht agiler? Die machen immer so einen Hyperlapse-Moment, wo der Ghost Rider quasi erst 50 Meter entfernt ist und dann sprunghaft vor den Bösewichtern steht. Und wenn er das so kann... und das nicht nur Hipster-Schnittmethoden sind, dann macht ihn ja fast dieser Schaufelbagger behäbiger, als wenn er...
Naja, am Ende macht er einfach mal 50 bis 100 Leute einfach mit seiner Peitsche einmal weg. So.
Und ja.
Dann vorher steht da, das waren auch nicht so viele, der ganze Film hat sowieso nicht so richtig viele Komparsen. Und die haben halt vier von diesen großen Wummen, die, das ist so... Vielleicht ist es aber auch ein bisschen die Fallhöhe, dass der Ghost Rider eigentlich zu stark ist für die relativ harmlosen, normalen Menschen, gegen die er antritt, die ihm eigentlich nichts entgegenzusetzen haben und dass der Film dann mal sehr kreativ werden muss, um sich zu überlegen, was kann den Ghost Rider eigentlich aufhalten in dem Moment. Vielleicht ist das das Problem, dass der eigentlich zu mächtig ist, der Ghost Rider.
Ja, aber du hast ja so tendenziell, du hast ja die Rechte am Ghost Rider. Das heißt, du könntest auch irgendwelche Figuren aus dem Ghost Rider-Universum einfach nehmen und behaupten und sagen einfach, hey, das ist der Teufel, der hat Dämonen geschickt. Macht der erste Film ja genauso. Die menschlichen Lakaien werden so aus der Seite geschubst, aber es gibt vier, wenn es ein Prügelspiel wäre, es gibt vier Minibosse. Die muss ich besiegen, um zum Oberboss zu kommen.
Also ich würde ja auch verstehen, wenn man irgendein Gimmick hat, irgendein Artefakt, irgendwas, was übernatürlich ist, was den Ghost Rider aufhalten kann.
Ja.
Aber so normale Waffen?
Na eben, das ist ja voll komisch. Das ist super seltsam. Komisch, dass sie da nicht irgendwie eine Hürde reingeschrieben haben.
Ja.
Auch am Ende eine Hürde reingeschrieben haben. Also, um mal aufs letzte Setpiece zu kommen, das ist, ich glaube, das ist handwerklich gut gemacht, weil ich auch gelesen habe, dass der echte Stuntman, also den brennenden Kopf mal weggedacht, wirklich von Laster zu Laster gesprungen ist. Und da gibt es eine Prügelszene auf der Haube eines Jeeps, und ich habe ja auch das Behind-the-Scenes-Material gesehen, da klemmt sich echt einer der Regisseure irgendwie auf dem anderen Jeep und steht da auf dem Dach des anderen Jeeps, während er auf den Jeep auf der anderen Seite filmt, wo sich wirklich zwei Stuntmen auf so einer Motorhaube prügeln müssen und die fahren. Mega spektakulär.
Mhm.
Für den Film allerdings bedeutet das, die letzte Hürde, um das antagonistische Problem zu lösen, sind vier Range Rover. Und kann dem Ghost Rider nichts.
Ja.
Der auch noch ein Power-Up erfahren hat.
Ja. Ja, ist immer so diese Sache. Ich hätte diese Range Rover-Geschichte am Ende gar nicht mehr gebraucht. Ich dachte, das Finale findet jetzt in diesem Kolosseum statt, was ja auch einfach ein geiler Ort wäre, um das einfach enden zu lassen. Aber auch da, ich meine, der tüdelt da rum, die Bösewichter können alle irgendwie seelenruhig in ihre Autos steigen und losdüsen. Und dann muss er halt hinterher und das Finale findet halt wieder auf der Autobahn statt. Aber es ist so, warum nicht einfach da? Also,
bist du für Autostunts eigentlich zu haben, so als Zuschauer? Also hast du also reden wir jetzt auch nicht von digitalen Autostunts, sondern wenn man echt merkt, da flippen die gerade echt Autos um.
Also ich habe mein Problem mit Action-Szenen. Ich habe so viele gesehen, dass mich vieles einfach nicht mehr so begeistert. Und ich würde mir wünschen, ich würde lieber gut gemachte Action sehen, die ich nachvollziehen kann, aber auch inhaltlich nachvollziehen kann. Und wie gesagt, bei diesem Film habe ich ein Riesenproblem mit den Kräften des Ghost Riders, mit dem, was eigentlich alle Beteiligten möchten, was so deren Agenda ist. Und selbst wenn das Ding drei Action-Pieces mehr gehabt hätte, hätte es im Film für mich nicht besser gemacht. Also ich hätte auf die Range Rover-Szene am Ende wirklich verzichten können, weil ich gefühlt, vorher gab es auch schon Auto-Action. So. Also es ist jetzt nicht so, dass es für mich so krass war, dass ich gesagt habe, geiles Ende oder so. Also
ja, aber um jetzt auch mal Christopher Nolan zu loben, es gibt kaum eine spektakuläre, obwohl wir Action-Szenen echt schon viele gesehen haben, aber es gibt für mich kaum spektakuläre Action-Pieces als beim Dark Knight, wo da der Laster so umfällt. Kennst du ja bestimmt, das ist eine super berühmte Szene. Der Joker mitten auf der Gotham Alley und erst flippt sein Laster komplett, was ein echter Laster war, was kein digitaler Laster war. Und deswegen ist es irgendwie geil, dass sie echt einen Laster umgeworfen haben. Und dann machen sie noch diesen Motorrad-Stunt, wo Batman ganz knapp am Joker vorbeirast, wo echt ein Stuntman vorbeigerauscht ist. So.
Ja.
Irgendwas zu wissen, dass da echter Stahl verbogen wird und kaputt geht, wertet das ja schon irgendwie auf. Oder nicht, oder was?
Ich weiß also,
das
nicht,
in einer Zeit, wo wir ganz New York in Schutt und Asche legen, digital, ne? Und dann ist aber das, was mich so machen lässt, ist einfach ein Laster, der umfällt.
Ja, also ich finde, also wie gesagt, Zerstörung finde ich auch in einem gewissen Rahmen so für die gefühlte Kinetik so von Action ganz cool. Also so ist es nicht. Also auch Tenet hat spektakuläre Action.
Ja.
Aber auch Tenet, würde ich sagen, ist so ein semi-guter Film, weil für mich der Inhalt nicht ganz so so überzeugt, so. Und Tenet wäre für mich ein viel stärkerer Film, würde er irgendwie auf einen Action-Piece verzichten und dafür einfach mir vielleicht auch mehr Charaktere näher bringen, ein bisschen nachvollziehbarere Handlungen, ist zwar alles irgendwie schön verschachtelt, aber irgendwie auch so ein bisschen, denke ich mir, ja, halt auch ein Blendwerk irgendwo.
Lass uns mal versuchen zu interpretieren und so ein bisschen so Tellerhandleser zu werden. Was hat denn die Regisseure an, und ich glaube, die hätten sich auch noch andere Sachen aussuchen können, weil die waren halt heißes Material zu der Zeit. Was hat die denn gebockt, an der Nummer das jetzt zu machen? War das so von wegen, ey, das ist jetzt unser Mainstream-Ding? Endlich bei Marvel angedockt?
Naja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Bock hatten auf die Figur. Mhm. Also, es ist halt eine düstere Figur. Das ist ja schon mal irgendwie ganz spannend. Und Nicolas Cage, wie gesagt, ein cooler Schauspieler. Die hatten eh ein paar ganz gute Schauspieler, wie ich fand. Mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, wo du meintest, das war am Anfang dieser Professor da von Buffy.
Ja, ja, ich weiß auch nicht, wie der heißt, aber der
kenne ich nur gedacht, als ehemalige Buffy. Woher.
Kika, ja.
ja. Was war die Frage?
Naja, was dir also, wenn du umgarnt bist, und du warst bestimmt umgarnt von einigen Studios, und du darfst jetzt aussuchen, was du machen möchtest. So.
Also der Motivation.
Die Motivation, wo ist da die strategische oder erzählerische oder Motivations. Also wo ist da die Entscheidungsgewalt? Was könnte die gekickt haben? Das ist natürlich jetzt extrem Interpretationsraum von uns, aber ich finde das interessant irgendwie, dass die Welt lag denen offen und die nehmen ein Ghost Rider-Material, wo es auch heißt, wir streichen euch die Hälfte des Budgets.
Ja. Ich glaube, also aus Crank zu folgern, hatten die Bock auf Action. Und ich glaube, die haben auch, ich kann jetzt auch nur massiv mutmaßen.
Na klar,
ich kenne
die
nicht.
Das ist komplett einfach wie
ich habe die noch nicht mal in Interviews gerade präsent, also um irgendwie zumindest einen Eindruck zu haben, wie die drauf sind. Aber jetzt einfach nur von Crank zu schließen, habe ich den Eindruck, das sind Leute, die sind am Inhalt gar nicht so interessiert. Deswegen ist natürlich auch ein bisschen Teil unserer Kritik auch, glaube ich, fliegt ein bisschen ins Leere. Die haben, glaube ich, Bock darauf.
Wenn die das hören, dann fühlen die sich nicht getroffen.
Ja, aber ich glaube, das sind so Leute, die haben Bock darauf, dass sich die Kamera bewegt, dass Sachen in die Luft fliegen, dass einfach so mehr so kinetisches Kino feiern und nicht unbedingt den Arthouse-Film. Dafür finde ich andererseits wiederum den Film sehr talky, aber das braucht man vielleicht auch, um die Laufzeit zu füllen, weil er ist ja auch sehr kurz, also ohne Abspann waren es jetzt 88 Minuten. Das ist ja das untere Limit, was man im Kino überhaupt so bringen kann.
Fühlt sich wegen der Taktung aber länger an.
Ja, es wird aber unglaublich viel geredet, leider. Also
ja.
Da muss man sagen, da fließt auch die Energie nicht wirklich meines Erachtens so. Die wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn die sich besser verteilt hätte. So. Aber dazu hätte es, glaube ich, einfach irgendeine Grundspannung bedurft, um auch Szenen länger zu machen, als jetzt einfach nur die Action-Pieces so wegzurotzen und dann wieder irgendwas zu erklären oder irgendwas zu behaupten. Aber ich glaube, für die Art von Kino, die da mit Crank und so gemacht wurde, ging es halt immer darum, ja, Action zu inszenieren. In diesem Film gibt es ja relativ viele Momente, auch die ruhigen, die ja versuchen, mit irgendwelchen Mitteln Dynamik zu suggerieren. Mhm. Sei es jetzt mit diesen Maskenschnitten, diese Splitscreen-Sachen mit dann sieht man so links oder rechts von der Figur, wurde dann so ein bisschen ausgeschnitten. Und dann sieht man die andere Figur dahinter, dass man nicht so einen klaren Splitscreen hat, sondern sozusagen mit den
ja, doch so ein Wipe-Shot, also das Figur. Typische, wir ziehen an einem Baum vorbei und der Baum ist gleichzeitig auch der Szenentrenner.
Genau, und also so mit ganz vielen, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo die denken, oh, das ist jetzt geil, darauf habe ich Bock, so ein bisschen so im Detail sich so verlieren.
Ja.
Und ich glaube, davon hat der Film relativ viel und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen deren Fable ist, sowas zu machen, so.
Wenn du ein Schauspieler bist, und nehmen wir jetzt nicht nur Nicolas Cage, der ja bekanntermaßen ein sehr großer Nerd und ein sehr großer Comic-Fan selber ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine Legende ist, aber man liest immer wieder, dass er einen seiner Söhne oder einen seiner Kinder, ich weiß nicht, wie viele er hat, tatsächlich Kal-El genannt hat, was ja Supermans bürgerlicher Name ist. Ich bin so ein Idris Elba. Total gefeierter Charakterdarsteller. Ich habe gerade mit The Wire meinen krassen Durchbruch als Drogenbaron und als sehr vielschichtige Figur. Und ich kriege einen Anruf und sage, hast Lust, für 3 Wochen nach Rumänien zu fahren? Kriegst auch Geld. Machst du da, glaube ich, eine Vorbereitung und nimmst du das einfach mit und sagst, okay, das ist so eine Art von Film, ich spiele einfach irgendwas. Und also auch der Bösewicht, ich finde den Schauspieler ganz gut. Wie heißt der denn nochmal? Ich muss mal auf die Packung gucken. Ich finde den ganz okay. Der heißt Kieran Hindis, ein britischer oder irischer Schauspieler. Der spielt mit einer anderen Energie, als beispielsweise Idris Elba spielt. Also der Bösewicht verzieht das Gesicht immer so, als würde er pro Winkelzucken Geld kriegen.
Mhm. Und die anderen dann doch nur nach Drehtag, ne?
Ja, die haben nur Drehtag. Und Idris Elba spielt das, obwohl die Figur sehr drüber ist, irgendwie sehr low. Mhm. Oder siehst du das anders? Ich will mal auf den ganzen Performance-Cast und auch was die weibliche Hauptdarstellerin da versucht, ohne ihren zu nahe treten zu wollen. Das ist eine.
Naja, ich glaube, in der Theorie ist es, in der Praxis ist es bei solchen Filmen ja so, ein Schauspieler wird halt angefragt und dann ist der nachher, ich weiß nicht, wie viele Drehtage so ein Idris Elba bei dem Film haben wird, aber jetzt nicht mehr als eine Woche. Der wird da irgendwie.
Der ploppt immer so rein und raus aus der Hand.
Fünf Drehtage haben und dann wird er halt vielleicht zweimal eingeflogen, wie es passt so, wie es dann in den Drehplan passt. Und dann, der kriegt, glaube ich, nicht wirklich die ganze Produktion mit. Der wird halt vorher wahrscheinlich das Drehbuch mal gelesen haben und seine Szenen vorbereitet haben. Und ich glaube, Schauspieler auf dem Niveau, die nehmen das schon sehr ernst. Also die sind auf jeden Fall vorbereitet. Die acten sich da einen Ast und dann fahren die aber auch wieder nach Hause. Und nehmen das halt. Ich denke bei ihm auch nur an den dunklen Turm, den habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber die Kritiken sind ja auch wirklich vernichtend.
Idris Elba ist immer mal für eine Gurke zu haben auch, aber das ist dann auch der Superstar Idris Elba, wo man auch hört, dass er Millionen Gagen kriegt und das ist jetzt hier der Idris Elba, der ja theoretisch sich noch die Projekte ganz, ganz bewusst aussuchen muss, weil sonst ist der Hype auch schnell vorbei. Also das habe ich mal bei, war das ein Interview mit Lakeith Stansfield? Irgendwie vielleicht, ich sage jetzt einfach mal für die Anekdote, auf jeden Fall ein Schauspieler oder vielleicht der andere, der bei Get Out mitgespielt hat, irgendein Schauspieler, der auf jeden Fall Hype der Stunde gerade ist. Mhm. Und dieser Schauspieler meinte so, jetzt muss ich mir aber auch aussuchen, klar, der hat Bock auf Remy Demi und so, der muss sich aber auch aussuchen, welche Filme er jetzt wählt, weil sonst ist der Hype der Stunde auch vorbei.
Ja, aber ich denke mal, das wird. Also ich meine, das macht die Entscheidung, trifft man ja auch nicht alleine, die trifft man mit seiner Agentur zusammen und die werden schon sagen, hey, der Film mit Nicolas Cage, die Crank-Jungs sind total angesagt, da musst du dabei sein und dann macht er das so. Und vielleicht ist auch das Geld dann auch überzeugend gewesen, keine Ahnung.
Ist es nicht aber auch ein bisschen an den Regisseuren zu gucken, dass alle ungefähr dieselbe Energie hatten oder haben?
Ja, aber die Frage ist, haben die Regisseure in diesem Fall
Interesse
daran? Aber
du bist ja nicht nur Regisseur, weil gerade wenn es ein Doppelpack ist, die sich denken, und dann klatschen wir da eine GoPro ran und los geht's und hier hänge ich mich an Bus und shake mir einen ab.
Naja, das hängt halt total davon ab von den Leuten. So. Natürlich gibt es Regisseure, denen das wichtig ist, das Schauspiel, und dann gibt es Regisseure, denen das scheißegal ist. Da können halt alle tun, was sie wollen und Hauptsache, sie sind morgens da, wenn man dreht und denen ist dann halt wichtiger, wo die Kamera in dem Moment positioniert ist. Ich glaube, das gibt's alles. Also.
Ich habe mal einen interessanten Essay gelesen, der meinte, dass James Cameron, und jetzt Vorsicht, Vorsicht, aber tendenziell ein feministischer Regisseur ist, weil der gut Frauenheldinnen inszeniert, wo die Weiblichkeit auch eine gewisse Rolle spielt, aber nicht die allererste Rolle. Sarah Connor, Ripley in Aliens hast du nicht gesehen, oder Vasquez in Aliens ist ja auch eine ganz große feministische und sogar queer-feministische Heldenrolle.
Hm.
Wie geht's denn mit unserer weiblichen Heldenrolle in diesem Film? Die Mutter, die Madonna und Hure gleichzeitig. Und sehr gute Scharfschützin scheinbar. Mit welchem Gefühlsset wurde die ausgestattet?
Puh, ich fand die war ein bisschen zu egal. Also die wurde halt immer mal reingeschmissen, wenn es dem Film gerade so gepasst hat.
Ja. Das ist gespielt von Violante Placido als Nadja. Ich würde jetzt behaupten, die kommt bestimmt auch aus unnäher genannten Osteuropa vielleicht. Ein bisschen Lokalflavor.
Ja, ich fand, die hat ihre Sache gut gemacht als Schauspielerin. Also da kann ich mich jetzt nicht beklagen. Aber was der Film mit ihr macht, der schmeißt sie halt immer mal rein. Und dann hat sie auch so ein, zwei ganz, ganz coole Momente. Aber warum sie jetzt auch die krasse Scharfschützin ist, zählt der Film einem dann halt auch nicht, ne? Also es ist halt einfach, schießt sie ein paar Leute gezielt ab und ist dann aber auch wieder vergessen. Taucht dann auch irgendwann wieder auf. Sowieso tauchen Leute immer irgendwo auf und man fragt sich, woher wissen sie, wo sie hin mussten? Ja, weiß man auch nicht.
Ja, auch Distanzen sind einfach gar nicht klar, wie Räume auch nicht klar sind. Ich weiß nicht, wie groß oder wie klein ein Setpiece ist und ich weiß nicht, wie weit entfernt immer Leute sind, weil die Leute sind willy-nilly sofort in irgendwelchen Tempelanlagen, dann sind sie auch sofort, ohne wirklich eine Reise gehabt zu haben, bei den nächsten Tempelanlagen und manchmal dauert die Reise jahrelang, also von Tag bis Nacht, aber die andere Partei, die viel, viel später gestartet ist, die ist dann auch auf einmal da. Raum, Raum ist eine ganz diffuse Sache.
Raum und Zeit, ja. Also wir haben einmal schön geschmunzelt, die kommen da irgendwie bei Tag an und dann hängen sie irgendwie ab, plötzlich ist es dunkel und sagen, oh, das Ritual hat schon begonnen. Ja. Denkt sich auch, ihr seid doch schon einen halben Tag da, was habt ihr denn in der Zeit gemacht, da rumgegammelt
oder was? Ich hab ein Hüngerchen, lass uns doch nochmal ein Chili kochen, los geht's.
Ja.
Ich hatte gerade noch einen killermäßigen Punkt, den habe ich jetzt wegen dem blöden Chili-Gag vergessen. Ist dir noch irgendwas sonst sonderlich besonders? Ach. Richtig schlimmster, fast schlimmster Fakt an diesem Film. Wirklich fast ein Gamebreaker. Die Musik in dem Film ist absolut scheußlich.
Ja.
Die benutzen immer so ein leicht ähnliches Metal-Riff, was auch nicht so ein richtig gutes Metal-Riff ist irgendwie. Bei jeder Action-Szene oder wenn der Ghost Rider irgendjemand in die Hölle zieht oder sowas.
Hm.
Boah, ist der Film, wenn er laut wird, dann laut, aber auch hässlich laut.
Hm.
Wir haben schon Filme mit sehr guten Soundtrack-Unterbettungen geguckt. So, das ist.
Ja, der Film ist irgendwie stumpf in seinen Mitteln und die Musik gehört dazu. Da bin ich ziemlich. Also ich glaube, die Regisseure können es auch einfach nicht besser. Also darauf würde ich es mal runterbrechen. Also zumindest das, was ich von denen jetzt gesehen habe, ist so, da wird man keine intellektuellen Wunder mehr erwarten, sage ich mal freundlich, vorsichtig.
Ja, aber es geht ja auch platt und geil. Also wenn sie im ersten Film, jetzt abgesehen, dass die Lizenz wahrscheinlich Geld gekostet hat, wenn die beiden Ghost Rider losreiten, um ins Finale zum dritten Akt zu reiten, was sich geil anfühlt, weil jetzt sind auf einmal im ersten Teil ist eine Szene. Auf einmal sind da zwei Ghost Rider, die gegen den Teufel persönlich antreten und du hörst von The Doors so eine Art Remix von Riders of the Storm. Dann ist das ein cooler Moment so. Und wenn hier der Ghost Rider irgendwas macht, oder dann gibt es halt nur dieses ätzend laute und ein bisschen Metal höre ich auch, aber auch einfach super hässliche Metal-Riff.
Ja, gebe ich dir.
Super hässliche Musik.
Aber es kommt halt zusammen, ne? Ich meine, wie gesagt, diese eine Szene, wo er zum Ghost Rider wird und dann düst er auf sein Motorrad los und wird Ghost Rider und dann Schnitt und dann nächster Tag. Also und denkt, wenn er sich dann schon so krass verwandelt und du so eine Musik aufspielst, dann muss dann doch irgendwas kommen. Also wofür denn diese Verwandlung in dem Moment und wofür denn diese laute Musik? Das ist doch wirklich nur so eine Augenwischerei. Das ist ja nur purer Effekt ohne Benefit so.
Verwandlungen müssen wir ja eh ausklammern, weil es nie eine volle Transformation gibt, weil die Leute Geld sparen mussten. Deswegen gibt es keine. Es gibt auch eine lustige Szene gen Finale hin, da ist der Ghost Rider stehend noch, der Ghost Rider, und dann duckt sich
Nicolas
Cage ins Bild sofort komplett. Nicolas Cage in all seiner Größe. Gott,
das Ende war aber auch billig hoch 10, oder? Also das war so, wo man denkt vorher, okay, das kann man alles noch kaufen und dann dieser Moment, Junge tot und er hat vorher irgendwie gehört, ja, bei seinem Ghost Rider steckt ja auch so ein bisschen Engel.
So ein Müh-Engel.
Und dann wird seine Hand wird irgendwie blau und dann fasst er den Jungen an.
Aber auch kein anderer Effekt, ne? Also das ist immer noch eine Flamme. Das ist quasi echt nur in der Color Correction Flamme. Blau eingefärbt.
Ja, und dann hetzt der Film ja auch sofort, ne? Er fasst den Jungen an, Junge
lebt. Die machen auch einen Witz Abspann. Irgendwie, so wegen irgendwie ganz blöd, so ein Ding, wo alle drei nochmal schmunzeln müssen am Ende.
Ja.
Ich weiß es aber auch nicht mehr, das war. Da wollten auch die Regisseure so, okay, Feierabend, Ende. So, nachdem der letzte tot ist.
Kein Bock mehr,
ja. Ja, 30 Sekunden später ist auch der Film
das zu Ende. Fühlt sich aber auch echt nachgedreht an, oder? Meinst du, die haben den Jungen vielleicht sterben lassen in der ursprünglichen Version? Dass sie sagen, okay, wir brauchen nochmal ein alternatives Ende.
Boah, das ist eine gute Theorie. Ich überlege gerade, also, ob sie es gedreht haben oder nicht. Ich überlege gerade, ob das vielleicht sogar das coolere Ding wäre, wenn der Ghost Rider tragisch wie er ist und von seiner Wut geleitet und der lässt da dieses Auto einfach explodieren. Ups, da war ja das Kind drin. Ob ich das irgendwie stärker gefunden hätte. Klar, Weltuntergang abgewendet, aber zu welchem Preis? Und dann muss er weiter durch Osteuropa riden und sagen, ach scheiße. Zack. Ja, auch diese Erinnerung, so. Er hat es ja noch nie vorher erlebt, dass irgendwas Gutes in ihm steckt. Das wurde ihm ja von Idris Elba einfach nur ein bisschen erzählt, oder nicht? Als sie Wein gesoffen haben gemeinsam.
Ja.
Es ist halt erzählerisch so schwach.
Ja.
Es ist erzählerisch wirklich das Allerschwächste, dass du Entwicklung eines Helden erzählen musst. Dann erzählt das nicht mal selber, sondern kriegt er das erzählt bei so einem, bei so einer Flasche Rotwein. Oh, schwierig, das ist wirklich schwach. Letztes Thema, Christopher Lambert, das große Hollywood-Comeback nach über 10 Jahren. Lustige Nebenanekdote dazu, der hat so ganz intensive so Gesichtstattoos als Schminke und dem war das zu viel, immer aufzustehen, früh morgens und 3 Stunden sich da irgendwie die lateinische Ferse ins Gesicht malen zu lassen. Deswegen hat er es einfach dran gelassen während der Drehzeit, die war jetzt auch nicht so wahnsinnig lang und ist halt auch so immer ins Hotel geschattelt worden mit seinen immensen Gesichtstattoos. Bei einem Budget von 50 Millionen hätte man sich die 1-2 Millionen für Christopher Lambert wahrscheinlich auch sparen können, oder was? Oder hast du gesagt, das wertet den Film wahnsinnig auf, dass Christopher Lambert da mitmacht?
Nee, ich fand den ganzen Plot auch nicht wirklich spannend mit ihm. Also, da hat der Film mich aber auch so echt so ein bisschen verloren in dem Moment. Diese ganze Nummer mit, er verliert die Rider-Kräfte, das kommt so aus dem Nichts. Er ist auch so schlecht getrickst, überhaupt diese ganzen Mönche. Also ich fand sie auch ein bisschen albern in ihrer Bemalung. Und auch die, was wollten die denn schon wieder? So irgendwie, und dann auch, wie sie niedergestreckt werden mit diesem komischen Effekt, dass dieser, wie haben wir ihn genannt, der mit seinen Kräften die Leute irgendwie alt und gammelig machen kann.
Ja, dieser Schimmelpilzmann.
Ja, dass der die alle irgendwie in so einer schwarzen Paralleldimension platt macht. Ach, es fühlte sich alles an, wie da konnten wir noch irgendwie einen Euro sparen und so. Nee, nicht so cool. Aber ich gucke hier gerade parallel kurz mal in die Wikipedia. Der dreht aber schon konsequent immer mal wieder irgendwas Kleines, der gute Lambert. Ja, ja.
Ich habe irgendwie gelesen, dass das irgendwie sein letzter Kinoauftritt, zumindest vor Ghost Rider, war über 10 Jahre her, nämlich mit Highlander Endgame. Highlander, The End of the End. Na, dann ist er vielleicht auch in Direct-to-Video, Direct-to-Stream abgerutscht.
Ja, aber hiernach war er bei Absalon noch dabei. Hier Southland Tales.
Stimmt.
Also hier konsequent immer irgendwas Kleines. Hail Caesar war dabei von den Coens. Kann mich nicht dran erinnern.
Hail Caesar dabei? Also ich freue mich für ihn, dass er irgendwie 3,50 Mark macht hier und da.
Also vielleicht auch kleine Nebenrollen, aber auf jeden Fall Fernsehen. Also der scheint nie so wirklich in Rente gegangen zu sein.
Dann freuen wir uns über Lambert, weil wir haben uns gefragt, so wie lange hält so ein Geld vor, wenn du 80er und 90er Jahre Held warst und jetzt immer nur noch für so Tagesaufträge gebucht wirst.
Ich weiß gar nicht, wie das ist mit so Tantiemen, wenn man einmal bei Highlander dabei war, so ein Film, der gefühlt immer noch wahrscheinlich weltweit auf weltweit jede Woche.
War das damals
schon
so ein Vertragsding?
Also
Robert Downey Jr. schläft heute noch lachend ein, weil er sich sowohl für Sherlock als auch für Iron Man später hat Tantiemen reinschreiben lassen.
Okay.
Sherlock heißt der Film gar nicht, ne? Sherlock heißt die Serie. Sherlock Holmes? Ist egal. Holmes, mir egal. Ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Also Robert Downey Jr. verdient jetzt immer noch mehr als manche andere Schauspieler, einfach dadurch, dass die Marvel-Kette einfach so weitergeht. Ey, wenn du so einen Vertrag mal unterschrieben hast, ne?
Ja.
Überkrass.
Überkrass.
Nee, ist das nicht wirklich so? Musst du nicht einfach mit einem dicken, fetten Smiley einfach immer, du liest irgendwie News Alert, oh, Avengers 4 angemeldet und die werden vielleicht Mini-Fitzel aus Avengers 3 verwenden oder sowas. Katsching, katsching, katsching. Egal, zurück zu dem Hauptfilm. Hat der Ghost Rider denn irgendwelche Qualitäten sonst für dich?
Du meinst den Ghost Rider als
den
Film
jetzt,
oder die
ja,
Figur?
Ja, den Film jetzt nicht, die Figur. Ich glaube, ich kriege dich nicht mehr in meinen Ghost Rider Fanclub.
Also ich sehe immer das Potenzial von dem Ghost Rider. Ich glaube, ich finde Cage gut besetzt. Mhm. Ich mag den wirklich in der Rolle. Ich würde mir wünschen, dass es nochmal irgendwie einen Film gibt von einem guten Autoren. Also irgendein Film, der ein bisschen auch auf die Figur einzahlt.
Würdest du den Film dann eher actiony oder eher horrormäßig erzählen? Also wäre das eher so eine Jekyll and Hyde Story oder wäre das trotzdem irgendwie so röhrender Highway-Krimi?
Ich glaube, dem Film täte ein bisschen mehr Atmosphäre gut, als einfach nur Action-Pieces aneinander zu reihen. Also ich glaube, das ist so eine Figur, deswegen auch das Western-Setting aus Teil 1, den ich jetzt nicht bewusst auf dem Zettel habe, würde für mich viel besser passen als jetzt diese andauernde Action irgendwie. Also ich glaube, mit ein bisschen Atmosphäre könnte man auch etwas Cooles machen. Und ich meine, es gibt ja hier auch Momente, die irgendwie auch zumindest in Momenten okay sind. Aber ich bin, also Ich bin ein bisschen hilflos. Also ich finde den Film einfach nicht gut. Der hat ein schlechtes Drehbuch. Die haben halt aus den. So, ich habe keine Agenda bei einer der Figuren wirklich gesehen. Das ist so wirklich, da ist es so ein bisschen verloren. Und ist so lost irgendwie auch als Zuschauer, wo man denkt, was wollen die eigentlich von einem so?
Ja. Und kurzer Gedanke als Appendix, das gehört jetzt nicht ungefähr zu deinem Gedankengang, aber das wollte ich zumindest noch erwähnt wissen. Als Rumäne würde ich mich irgendwie beleidigt fühlen, wie hässlich mein Land und meine Städte behauptet werden zu sein.
Ja, ich glaube, das sind die aber gewohnt.
Also. Ja, meinst du? Die denken so, okay, Amis kommen wieder, jetzt erzählen sie alles nur grau in grau und suchen nur die letzten Baracken.
Ja, aber das machen die ja wirklich seit den 80er, 90ern. Also, dass man irgendwo im Ostblock gedreht hat, weil es günstig war und weil es da viele Abbruchhallen gibt und.
Ja, aber damit verschweigt man sowohl immer die Landschaft und als auch die relativ bunte und gelungene Restauration von manchen Städten. Also, ne?
Ja, ich war auch in Rumänien, Transsilvanien, das ist eine geile Gegend, so. Ja. Aber, das ist dann nicht die Gegend, weswegen man die für so einen Film sucht.
Du drehst wegen der Ex-Sowjet-Abbruchhallen, wo du wahrscheinlich für 2,50 € rein darfst.
Ja, ich lese hier gerade so ein Buch hier über, wie heißt der, Albert Pirn?
Mhm.
Ich glaube, er heißt Pirn.
Ja.
Auch so ein Canon, ehemaliger Canon, viel Filmer, der dann teilweise in 6 Tagen da irgendwelche Filme gedreht hat. Und klar, wenn du dann in solchen Kulissen bist, wo du einfach nur draufhalten musst und um mich herum ist einfach nur alles irgendwie gammelig und verfallen, ist natürlich dankbar, ne? Also. Und wenn es dann auch noch billig ist, so why not? Du musst keine Sets bauen, die sind einfach da. Wenn man dafür einmal dahin fliegen muss, kann ich schon nachvollziehen, dass man dann auch solche Orte nutzt.
Dann zurück und also dann vielleicht mal, das Gespräch auch beenden.
Find mal ein paar Lost Places in Hamburg, das ist echt problematisch.
Na klar, und da gibt es ja auch allein schon, was hier Location Scouts tagesweise kosten. Das ist ja schon alles schon brutal. Da muss auch noch eine Lizenz klar machen. Da muss irgendwie ein autorisierter Experte noch mitkommen, der auch noch einen Tagessatz will. Also
ja, und
abscheulich.
Sogar Versicherung und so.
Genau, selbst wenn du auf einer Fähre in Hamburg drehen willst, ist das ja schon abscheulichst. Bringt mich trotzdem auf meine Ausgangsthese, dann können wir das Gespräch auch langsam beenden, weil wir können, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu erzählen, außer du hast noch irgendwo ein Hot Topic.
Nee.
Wo ist die Knete hin? Ich glaube, wir sind da echt so ein
Krimi-Fall. Meinst du, wir sind zu einem Verschwörungsplot auf der Spur?
Wir gucken da rauf und meinen, der Lay kann auch damals nicht so viel im Gegensatz zum Dollar wert gewesen sein. Und die haben nur in Abbruchhallen gedreht und in irgendwelchen stillgelegten, wie nennt man das? Stillgelegte Steinbrüche? Nein, doch, nein. Heißt das so?
Ja, Steinbrüche, keine Ahnung.
Wo ist die Knete? Nikolas? Hat Nikolas damit ein neues Schloss abbezahlt?
Ja, ich keine Ahnung, was er bekommen hat. Ich kann mich halt, als ich hier mit Nick über Battlefield Earth gesprochen habe, da kursieren zum Beispiel wirklich wohl so Anekdoten, wie sich ein paar Beteiligte sehr viel Geld von diesen immens vielen Millionen irgendwie einverleibt haben. War vielleicht der erfolgreichste Film und unterm Strich, den Travolta dann doch irgendwann gemacht hat, so. Man weiß es nicht. Und bei diesem Film, ja, kann sein, muss nicht sein. Also wie gesagt, die paar Stars, die werden schon so ihre 2,50 € gekostet haben. Und die Action sieht dafür stellenweise billig aus, aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
Meinst du, wurde viel mit GoPro gedreht? Also bei manchen Sachen sind wir schon mutmaßend, dass das GoPro-Szenen waren.
Naja, weiß nicht, ob die wirklich mit einer GoPro drehen. Also dafür sah es schon gut aus.
Dieser Action-Cam-Look.
Zumindest war es, ich weiß nicht, welche Kameras hatte man da schon eine 5D Mark II. Aber die da mit einem schicken Weitwinkel, ich meine, wenn Hollywood Kameras trasht, dann müssen die auch nicht 200 € kosten. Die können dann auch mit Objektiv 2.000-3.000 € kosten. Das tut denen ja nicht weh bei so einem Millionenbudget.
Ja.
Aber sowas war es, glaube ich, mindestens. Also ich glaube wirklich GoPros 2006 oder so.
Wahrscheinlich 2012.
Gab es die da überhaupt schon?
2012.
Ah, 12 war es, okay.
Oder 11. 11 und 12 11, ja, genau.
Ich verwechsel gerade mit dem ersten Teil. Ja,
ja genau,
aber,
der erste Teil war.
Ja, aber auch da, also ich habe ja selber eine GoPro. Also vielleicht bei richtig hellem Tageslicht vielleicht noch okay, aber fürs Kino irgendwann kacken die dann halt schon ziemlich ab.
Ja, gut, dann mit GoPro-Look meine ich halt einfach, dass sie da ein Gestell hingelegt haben mit einer Kamera, die aus dem Pro-Zoomer-Bereich kommt und nicht da eine dicke Ari vorgeklemmt habt. Irgendwie eine 250.000-Euro-Kamera irgendwie an den Bus geklebt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da nimmt man dann halt schon wahrscheinlich irgendwelche Canons oder Sonys oder irgendwas und dann viele davon für Action-Szenen so.
Ich finde das alles ganz, ganz dubios und ganz mysteriös und gerade jetzt, dass ich den auch noch nach einer Weile Pause gesehen habe und auch mit dem Wissen, dass die Produzenten Avi und Ari Arad eigentlich normalerweise auch eher zu geizigeren Produzentenriege gehören. Ich frage mich, wo ist es?
Wo ist es?
Ja. Wenn wir uns nicht mal eine einzige Transformation, was ja mal das Kernstück eines so eines Monsterfilmes ist, leisten können.
Ich weiß es nicht. Ich meine, da waren schon ein Haufen CGIs drin. Also, ich kann es überhaupt nicht beziffern, wie viel Aufwand das letztlich ist. Das ist ja immer der, dann denke ich mir halt auch manchmal, wäre weniger mehr. Weißt du, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt ein paar CGIs, aber die machen wir gut. Mhm. Aber du hast es ja ganz schnell bei solchen Filmen, dann hast du halt, weiß nicht, 200 Effektshots oder mehr. Ich weiß nicht, wie viel da am Ende bei so einem Film jetzt drin sind, wirklich. Und dann werden halt alle nur mittelmäßig, weil die natürlich auch in Summe halt sehr, sehr viel Geld kosten. Ja, so. Selbst wenn die alle nicht Summe. So richtig gut gemacht sind.
Und Feuereffekte, Feuertemplates gab es damals noch nicht so viele.
Ja, ich meine.
Also ohne Quatsch, man kann heutzutage echt schon mit Stock-Quatsch relativ cool eine brennende Hand oder sowas darstellen. So, und das kostet dann gefühlt nichts. Wurscht.
Und dann ist natürlich auch mal die Frage, aber da ist das. Ist dann halt echt speziell, also wie schnell müssen die Effekte dann auch fertig sein? Häufig hast du ja auch nicht nur eine Produktionsfirma, die diesen Effekt macht, sondern du hast, keine Ahnung, mehrere auf der ganzen Welt verteilt, die sich dann um die 6 Minuten kümmern und die kümmern sich um die 5 Minuten und nachher muss das irgendwie alles irgendwie zusammenkommen.
Ja.
Das ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit und auch sehr, sehr kostspielig. Ich war mal irgendwann hier in der Handelskammer bei so einem Event, wo irgendeine Special-Effekt-Firma aus, keine Ahnung, Köln oder so, die haben, ich glaube, 6 Minuten für irgendeine Game of Thrones Staffel irgendwie beigesteuert und die haben einfach ein halbes Jahr daran gearbeitet, für die paar Minuten. Also das war deren ganze Aufgabe, die haben einfach ein halbes Jahr als deutsche Firma die paar Minuten beigesteuert. So, das ist einfach so krass irgendwie, so, wenn man das so mitbekommt.
Es gibt die schöne Anekdote, Mark Steven Johnson, der kurioserweise auch der Regisseur des ersten Ghost Rider Teils war, der war auch der Regisseur von dem Daredevil Ben Affleck Film und es gibt da eine ganz verrufene Szene, wo sich Daredevil irgendwie so von Wall to Wall schlingelt und dadurch so ein Haus hochgängelt und das ist super schlecht 2006-mäßig animiert, das sieht aus, als hätte er Gummiknochen. Sieht schlimmer aus als beim PlayStation 3-Spiel oder so. Und dann, da gab es halt auch die lustige Anekdote A, dass das wahnsinnig viel Geld gekostet hat. B, da irgendwie eine neuere Firma, wo den Pitch gewonnen hat, um einfach nur diese Szene zu animieren. Und dann war es zu spät und das Budget war nicht mehr da. Und die wussten alle, das finde ich immer so kurios, die wussten alle, wir gehen da mit einer absoluten Scheißszene ins Kino. Sieht scheiße aus, ist jetzt aber so. Das muss ein mieses Gefühl sein als Regisseur und auch zu wissen, oh, dafür werde ich in Luft zerrissen, aber dafür kann ich ja gar nichts. Wir haben das irgendwie outgesourced nach sonst wohin und wir können offensichtlich keine Daredevils animieren. Furchtbar, furchtbar traurig mich immer sowas.
Ja, du machst es hier bei Schiffbruch mit Tiger, wie heißt der auf Englisch?
Ja, Life of Pi,
wo du einfach irgendwie Effekt-Oscar gewinnst, aber die ganzen Produktionsfirmen, die dir die Effekte gemacht haben, nicht mehr bezahlt.
Ja, krass, das ist so eine miese Geschichte.
Miese Nummer.
Stimmt. Schlusswort zum Sonntag ist, passend auch zu dem Film, wir hatten jetzt eine WhatsApp-Sprachnachricht-Unterhaltung, wo wir gemeint haben, so, ey, wenn du nicht genug Knete hast, die Art von Unterhaltung zu machen, denn mach eine andere Unterhaltung.
Ja,
das war... Ich wäre dem Film vielleicht auch irgendwie entgegengekommen.
Genau, das war in dem Fall so ein Artikel vom Georg Sies, dann...
Ich finde es so geil, dass du immer einen Namen nennst von Journalisten. Wir haben diesen Artikel gelesen und das fanden wir kacke.
Ja, wo war der? In der Taz, ne? Ja,
in der Taz. Da ging es teilweise auch ums... dass sich die Nische, also alles, was nicht Mega-Blockbuster ist, sich im Slow-Filming oder gerade die deutschen oder europäischen Leute in Slow-Filming neu erfinden müssen und halt noch viel, viel abgespeckter produzieren müssen, um zu überleben. Oder so war jedenfalls die steile These oder eine der steilen Thesen dieses Artikels. Und da haben wir uns drüber unterhalten, so wenn du gar keine Unterhaltung mehr machen kannst, also wenn du nur noch Wohnzimmerdramen erzählen kannst, warum dann überhaupt?
Ja, ich weiß es nicht. Ich lese gerade diesen Roman von dem Albert Pirn und der hat teilweise im Anschluss von Produktion noch ein bisschen Geld abgeknapst und dann in 3 Tagen einfach nochmal einen Film hinterhergeschossen. So. Die Filme sind tendenziell nicht gut, aber ein Spielfilm in 3 Tagen gedreht kann, glaube ich, auch einfach nicht gut sein. Nee. Aber dass irgend so ein Wahnsinniger das macht, finde ich irgendwie immer im höchsten Maße irgendwie beklatschenswert. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich finde ja toll, wenn Leute Sachen machen, hinter denen sie stehen, so, aber ob ich jetzt jedem Hollywood-Film hinterher weine, der jetzt nicht gemacht werden kann oder einem
Abstrichen. Es ging ja auch nicht um Hollywood und auch nicht um die Mega-Blockbuster, die werden weiterhin stehen. Es ging ja wirklich perspektivisch auch um glaube ich, deutsches und europäisches Kino.
Ja.
Also wenn Deutsche nur noch Wohnzimmerdramen machen können, wieso überhaupt noch am Leben erhalten?
Aber machen die nicht eh nicht?
Wie ist das? Dann wird's wieder mies ketzerisch. Letzte Frage, wirklich letzte Frage.
Ja, letzte Frage.
Warum kriegen wir unsere Specials nicht auf die Reihe? Und Nachruf, warum abonniert ihr uns noch nicht und kommentiert noch nicht und habt noch nicht Filme zum Dessert.de in eurer Bookmarklist?
Ja, letzte
Frage. Die eine Frage geht an Christian und die andere Frage geht an euch Hörer, wenn man ein bisschen wieder Schuld eintrichtern. Bitte abonnieren, liken, sharen, kommentieren und ähnliches. Das ist nice. Das ist nice.
Ja, nee, also wir müssen Termine machen und dann machen wir auch die Specials.
Okay.
Wir wollen immer noch das Batman-Special machen. Das wird kommen, das wird kommen.
Wird eher ein Oster-Special, sagen wir mal
ehrlich. Ja, aber ob Weihnachten oder Ostern. Man ist ja auch Italien. Corona. Das macht es alles nicht einfacher.
Nee.
Und ansonsten, ja, Filme zum Dessert.de, einfach mal gucken, ein bisschen stöbern. Vielleicht können wir das Angebot auch noch ein bisschen noch interessanter gestalten.
Ja, bei Filme zum Dessert sind wir letztens über die Helena Ziegel hergezogen.
Single,
Scheiße, Cybermobbing, Hashtag Cybermobbing.
Ja,
nein, so schlimm war das ja gar nicht.
Wir haben so eine extra aktuelle Folge gewählt, damit Leute, die noch unschlüssig sind, ob sie das auf Netflix gucken sollen, mal reinlauschen oder noch viel besser, wenn sie es gesehen haben, im Nachhinein, so wie so die Kinogespräche, die man sonst so nach dem Gucken mit Freunden
zum
führt.
Gehen, ja.
Da kann man ja hier auch reinhören
und
auch
rein kommentieren und meinen, ey,
aktiv danach uns kontaktieren.
12 Jahre alt, wo wart ihr da mit 12? Ja, wir waren mit 12 noch nicht neben Tom Hanks, das ist gegeben.
Ja, ist immer schwer zu sagen, ich bin ja nicht mal Ambition als Schauspieler, aber gut, aber auch die Folge, ich gucke hier gerade, 28 Wiedergaben, da geht noch was.
Push die
Neues
Button.
Aus der Welt. Also, das haben wir nicht gemacht für 28 Wiedergaben.
Das ist auch zu gut dafür.
Ja, naja.
So, habt noch eine schöne Woche, ich wünsche euch was.
Ja, auf Wiedersehen.